Dass er durchgeleitet wird. Kein Trainer der Welt kann im Moment da was dafür, wenn man so beschissen Fußball spielt.
Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli.
Ein großer Tag für St. Pauli, ein kämpferisch wie spielerisch.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FCSP-Geschichten, das N in Klammern. Ich heiße Selina und sitze hier mit meinen Kollegen Christopher.
Hallo.
Thomas.
Guten Morgen.
Und Christoph.
Hallo, moin.
Im FC St. Pauli Museum in der Gegengrade des Millerntor-Stadions, wo die erste Mannschaft des FC St. Pauli vor kurzem Fußballgeschichte geschrieben hat. Seit dem 12. Mai 2024 sind wir das offizielle Vereinsmuseum eines Erstligisten. Genau genommen das offizielle Vereinsmuseum des einzigen Fußball-Erstligisten aus Hamburg. Ich kann es gar nicht oft genug sagen.
Ja.
Seit dem 19. Mai wissen wir außerdem, dass wir eine neue Vitrine bauen müssen. Denn die Meisterschale kommt ins Museum. Spätestens zur neuen Saison. Ihr ahnt es vielleicht schon, das Thema dieser Folge liegt quasi auf der Hand. Wir sprechen heute über Titel und Trophäen. Titel, Thesen, Temperamente quasi. Aber bevor wir in die Auslosung starten, wie geht's euch denn so? Wie habt ihr den Aufstieg und die Meisterschaft erlebt? Und habt ihr das Ganze eigentlich schon verarbeitet?
Verarbeitet eigentlich noch nicht. Also das kommt wahrscheinlich erst so langsam nach und nach. Vielleicht dann, wenn der Spielplan rauskommt, dass man wirklich sieht, oh, wir spielen jetzt wirklich in der ersten Bundesliga oder so. Ja, ansonsten erlebt, relativ langweilig im Stadion, aber nicht auf dem Rasen. Und deswegen auch bei der Meisterschaft oder bei der Meisterschaftsfeier fing es Montag. Auf dem Spielbodenplatz war ich auch nicht, weil ich mir schon dachte, dass das so sehr voll wird, wie es dann ja auch war. Ich habe aber von meinem Wohnzimmerfenster aus die Busse mit dem Team noch vorbeifahren sehen auf der Budapester Straße. Also das Erlebnis war dann schon dabei. Die Schalenübergabe konnte man ja im Livestream verfolgen. Und die Musik war teilweise auch zu Hause zu hören. Insofern Deichkind am Ende sogar bei geschlossenen Fenstern. Also das war dann doch noch ein Tick lauter offensichtlich als die anderen Bands davor.
Waren ja zum Glück nur drei Songs.
Ja, Christopher sieht immer noch ganz leicht geschellschockt aus.
Ja, also für mich war das natürlich auch 29 Jahre später nach dem letzten Rasenaufstieg. Da war ich nicht dabei, da war ich zu jung.
Da war ich dabei, aber auch nicht auf dem Rasen.
Auch nicht auf dem Rasen.
Nein.
Er bleibt sich treu. Ja, für mich war das auch also wirklich eine der, muss ich jetzt mal sagen, da lehne ich mich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster, aber ich sage, es ist eine der schönsten Phasen, die ich beim FC St. Pauli sportlich so erlebt habe, trotz Derby-Niederlage, und das soll ja was heißen. Ja, ich war auf dem Rasen, habe kein Stück rausgerissen. Ja, der Montag war auch sehr schön, da haben wir ja dann gemeinsam das Viertel nochmal unsicher gemacht, da gab es ja eine Demo und danach dann den Weg ins Viertel, da haben wir dann mit einschlägigen Personen am Jolly auf die Mannschaft gewartet und dann habe ich mich über, wie sagt man das, ich habe mich über Vitamin B in den Backstage-Bereich der Aufstiegsfeierlichkeiten reingeschlichen. Ich habe Jens Duwe quasi sein Plus-1-Bändchen von der Hand gerissen,
okay.
um dann mit meinem Bruder gemeinsam, Grüße an dieser Stelle, gegen 2 Uhr nachts noch in der Instagram-Story von Hauke Wahl aufzutauchen. Also alles, was im Schmitz-Tivoli passiert ist, bleibt im Schmitz-Tivoli, außer diese Instagram-Story von Hauke Wahl.
Da ist aber noch ein paar mehr Instagram-Stories, glaube ich.
Und das Fotobombing von Gernot Stenger, das durfte ich dann auch so erleben. Tatsächlich, also richten wir, glaube ich, einfach die Champions-League-Feierlichkeiten, wenn es denn soweit ist, einfach übers Museum aus.
Ja.
Dann haben wir auf jeden Fall genug Bändchen für alle, die es auch verdienen. Und niemand muss sich hinterher reinschmuggeln. Trotzdem natürlich vielen Dank für die Bändchen, die wir schon mal bekommen haben. Aber wie auch immer, ne?
Bändchen Situation. Für alle.
Genau, im Grunde genommen wäre das sehr demokratisch gewesen. jedenfalls fand ich mich in einer etwas ungewöhnlichen Situation wieder im richtigen Moment vom Klo wieder zu kommen, was beim Fußball eigentlich möglich ist. Man weiß ja, man geht eigentlich dann aufs Klo, wenn das Tor fällt. Als ich von der Toilette des Schmidt-Theaters wieder nach oben ging, stand der Präsident mit der Schale und ich dachte, okay, alles klar, ich nehme sie dann mal kurz ab, okay. Und dabei entstand halt eben ein, finde ich, sehr lustiges Foto, weil ich mich kurz vorher auch noch mit dem früheren Vizepräsidenten Gernot Stenger unterhalten hatte, der dann wirklich so von der Seite wie ein völlig begeistertes, und ich meine das sehr, sehr positiv, wie ein völlig begeistertes, leicht wahnsinnig vor Freude seiendes Muppet so von der Seite springt. Und ich bin ein großer Muppet-Show-Fan. Ich habe jetzt also nicht etwa Gernot Stenger verunglimpft, geschimpft. Im Gegenteil, sage ich ja immer wieder gerne, Kerl mit der Frosch ist der größte Entertainer des 20. und 21. Jahrhunderts und sein Team ist wirklich über alle Zweifel erhaben. Da können wir alle noch lange üben, bis wir so gut sind wie die.
Starke Thesen, die hier aufgestellt werden.
Naja, also eben, das war jedenfalls, weil vorher hatte ich dann nochmal bei dieser Demo, war ich halt eben auch, fand die Bandbreite noch sehr beeindruckend, dass eben bei der Demo, man hätte dann auch noch ein größeres Publikum gewünscht, eben auch ein Holocaust-Überlebender sprach und der ja auch im Museum gewesen ist. Ich stehe gerade blöderweise voll auf dem Schlauch, weil ich gerade den Namen vergessen habe.
Ivar Butterfass-Frankenthal.
Ivar Butterfass-Frankenthal. Und das hatte dem Tag dann doch nochmal eine tiefere Bedeutung auch verliehen. Und man hofft natürlich, dass dieser leichte Turn zum Erfolgsklub tatsächlich dazu beitragen kann, dass die Werte, die wir mit dem FC St. Pauli verbinden, insbesondere Antifaschismus, Antirassismus, Antidiskriminierung, dann tatsächlich auch noch weiter verbreitet werden. Dieser Versuch ist ja eigentlich jetzt richtig erst eröffnet worden. Ein Versuchsteilnehmer hat sich gerade aus demselbigen verabschiedet. Die anderen sind alle dabei und ich hoffe, dass das gelingt. Und was das angeht, St. Pauli, also jetzt so ganz allmählich wirklich nicht mehr Underdog, bin ich sehr gespannt und ja, auch immer noch ein bisschen am Verarbeiten.
Aber jetzt natürlich nochmal zur Ausgangsfrage. Selina, wie hast du denn den Aufstieg erlebt?
Ich wollte es auch gerade fragen, ja.
Ja, ich sag mal so, ich habe im Volkspark geweint.
Während, aus den falschen während Gründen. Des Aufstiegs?
Nee, davor. Und dann habe ich am Millerntor geweint, aus wesentlich erfreulicheren Gründen, während ich auf dem Rasen lag. Und dann musste ich erstmal in Urlaub fahren und habe die Aufstiegsfeier verpasst, weil ich in Portugal war, was aber für meine Nerven dann nach den ganzen Strapazen auch dringend notwendig war.
Wollen wir mal in die Thematik starten?
Sehr gerne.
Dann werde ich mal wieder die Lose rausholen und dann gucken wir mal.
Warum tust du das, Thomas? Wir müssen auch immer an unsere ErsthörerInnen denken.
Ja, weil wir doch
ungefähr 3 Millionen werden prognostiziert. Wir sind jetzt Erstliga-Podcast.
Weil wir doch immer auslosen, wer dann von euch die Geschichte als Erste verbreiten darf.
Genau, denn wer heute einsteigt in unseren Erfolgspodcast, ihr werdet halt 3 Geschichten hören. Welche verraten wir jetzt noch nicht? Die Reihenfolge ermittelt Thomas Don't Call Him Schiedsrichter, Glöhi. Gewohnt unbestechlich.
Genau, keine Klarnamen. Genau, ich fange einfach mal an und lose Christopher.
Ah ja. Ja, Titelthesen, Temperamente in der 14. Folge unseres Podcasts, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja, kommt hin.
Anlässlich dessen ist es natürlich so, dass wir hier 3 Geschichten vorbereitet haben. Und meine Geschichte nenne ich ein Finale am Telefon oder mein bescheuertstes Silvester. Die frühen 80er Jahre des FC St. Pauli sind selbst für ExpertInnen hier im Museum nicht immer so ganz einfach zu fassen. Also Lizenzentzug, Amateurfußball, Spiele gegen Lurup und Delmenhorst, ein leeres Millerntor und eine Truppe voller No-Names. Wir reden ja hier in der Sendung über Titel, Triumphe, Pokale. Und warum erzähle ich dann von einer Zeit, in der man mit dem FC St. Pauli eher mit dem Vollstreckungstitel als mit Meisterschaften den Verein in Verbindung gebracht hat? Ich beginne meine Geschichte aber erstmal jetzt an der Küste Somalias.
Das ist vollkommen logisch.
Eben, da geht's nämlich los.
Wir hatten uns auch darauf geeinigt, dass wir die Geschichten nicht zu straight erzählen wollen.
Genau, eben. 5. Januar 1983, Mogadischu. Zu Spielbeginn überreichten wir jedem Spieler von Horseseed FC eine Anstecknadel und einen Autoaufkleber des FC St. Pauli. Um 22 Uhr ist die offizielle Verabschiedung durch die Verbandsfunktionäre aus Somalia. Äußerst peinlich. Der somalische Verband überreichte dem Verein und unserem Delegationsleiter Fritz Grünhage ein Holzgestell mit einer Elfenbeinskulptur. Der FC St. Pauli hatte für die offiziellen Somalias keine Geschenke. Hermann Klauk übergab stattdessen dem Sportminister von Somalia auch nur einen Autoaufkleber.
Immerhin, das war zu der damaligen Zeit quasi die Hälfte des flüssigen Vermögens.
Hier beschreibt also St. Pauli-Abwehrspieler Jens-Peter Box in seinem Tagebuch High- und Lowlights als Teil einer braun-weißen Delegation an der Ostküste Afrikas im Winter 82-83. Die Delegation war kurz nach Weihnachten über die Zwischenstation in Kairo in der somalischen Hauptstadt Mogadischu angekommen. Den Flug beschreibt Box mit den Worten: Schlafen im Flugzeug schwierig, Sitzreihen zu eng.
Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Wo ist denn bitte diese Elfenbeinskulptur abgeblieben? Warum steht die nicht bei uns im Museum? Tja,
Wahrscheinlich durfte die gar nicht ausgeführt werden wegen Artenschutzbestimmungen.
Fritz Grünhage, bitte melden.
Es gibt so einige Sachen, für die wir Interpol mal bemühen.
Zoll hängen geblieben ist, man weiß es nicht. Ja.
Ja, doch warum war der FC St. Pauli in Somalia? Die Frage wird man ja mal stellen dürfen. Wir gehen also zurück ins Jahr 1979, denn da geht es überhaupt erst richtig los. Dem FC St. Pauli wurde nach dem Bundesliga-Abstieg, dem Missmanagement um das Präsidium von Ernst Schacht und Max Ulich und der dadurch entstandenen Verbindlichkeiten am Ende der Zweitligasaison 78-79 die Lizenz für die neue zweite Liga, also für die neue Saison in der zweiten Liga verwehrt. Absturz ins Amateurlager, Neuaufbau in der drittklassigen Amateur-Oberliga Nord. Der Vorstand um Max Ulich und Ernst Schacht trat zurück und mit Wolfgang Kreikenbohm, einem Bundeswehroffizier AD und Ponyhofbesitzer in Personalunion, war ein neuer Präsident gewillt, den maroden Club zu sanieren. Doch dies erwies sich als eine zähe Angelegenheit. Unter Neutrainer Kuno Böge errang man dann am Ende der Saison 79-80 einen enttäuschenden 10. Platz in der Amateur-Oberliga Nord. Man landete hinter Clubs wie den uns allen bekannten MTV Gifhorn und Union Salzgitter. Doch bereits in der Folgesaison erreichte man mit einer Gruppe an jungen Spielern wie Jürgen Gronau, Renald Koch und Joachim Filipkowski, den durchschnittlichen St. Pauli-Fans, der vielleicht sogar noch was sagt, den ersten Platz in der Amateur-Oberliga Nord und damit erstmals der Titel in der besagten Oberliga Nord. Doch es folgte kein Aufstieg in den Profifußball. An dieser Stelle zitiere ich zum ersten, aber nicht zum letzten Mal ein Evergreen aus deutschen Fankurven. Scheiß DFB. Ja, denn der DFB pochte darauf, den Fußball zu professionalisieren und die damals zweigleisige zweite Liga zu einer eingleisigen zu fusionieren. Dies führte dazu, dass es keinen Aufsteiger aus der Liga unterhalb der neuen zweiten Liga geben sollte. Skandal. Der damalige Kapitän des FC St. Pauli, Michael Strunk, erinnert sich.
Das war schon eine Enttäuschung, weil wir wussten ja, dass wir die deutsche Meisterschaft oder bis zur norddeutsche Meisterschaft gewonnen haben und leider Gottes nicht aufsteigen konnten. Das ist natürlich sehr schade gewesen. Wir wären gerne aufgestiegen mit der Mannschaft. Und ich glaube, wir hätten mit der Mannschaft noch was erreichen können zu der Zeit der zweiten Liga.
Einziger Trost, der FC St. Pauli durfte als Meister der Oberliga Nord an der Qualifikationsrunde zum Finale um die deutsche Amateurmeisterschaft 1981 teilnehmen. Richtig gehört, es gab den offiziellen Titel Deutscher Amateurmeister. Es gab sogar eine deutsche Amateurnationalmannschaft. Zur Saison 1949-50, noch vor Gründung der Bundesliga, führte der DFB den sogenannten Vertragsspieler in der höchsten deutschen Liga ein. Also ein Spieler, der für seine Tätigkeit auf dem Feld entlohnt wurde. Man nannte diese Spieler Halbprofis. Alle Nicht-Vertragsspieler und alle Vereine unterhalb der damals ranghöchsten Oberliga galten weiterhin als Amateure. Erst mit Einführung der Bundesliga 1963 änderte der DFB die Statuten und es wurde knapp 80 Jahre nach Beginn des Profifußballs in England auch auf deutschen Sportplätzen von bezahlten Fußball gesprochen. Österreich führte übrigens schon 1923-24 den Profifußball ein, also Deutschland schon immer Vorreiter in allem gewesen. Ja, und eben diese Amateurvereine spielten zum Ende jeder Saison um den offiziellen Verbandstitel Deutscher Amateurmeister. Vereine wie der TSV Mahl Hüls, SC Tegel oder STV Horst Emscher konnten diese prestigeträchtigen Titel erringen. Rekordsieger ist bis heute übrigens der SC Jülich von 1910 mit 3 Titeln in Folge von 1969 bis 1971. Falls ihr euch fragt, wo Jülich ist, das ist in Nordrhein-Westfalen, ganz klar. Nach mehreren Veränderungen am Modus fand das letzte echte Finalspiel um die deutsche Amateurmeisterschaft am 15. Juni 1997 zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SSV Reutlingen 05 statt. Wir hören mal kurz rein.
Oliver Ebersbach mit einer 100%igen Chance. Er scheitert an Gästetorwart Potje. Das wäre es noch einmal gewesen. Danach aber der Schlusspfiff im Niederrhein-Stadion. Der SSV Reutlingen schlägt Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1. Der dritte der Regionalliga Süd zum zweiten Mal nach 1974. Deutscher Amateurmeister. Und der Jubel nach der Partie genauso meisterlich wie die Vorstellung der verjüngten Mannschaft von Trainer Martin Hegele während der gesamten 90 Minuten zuvor. Glückwunsch auch von hier an den SSV Reutlingen.
Ja. Ja, Glückwunsch auch von hier.
Aber natürlich.
Das ist auch Reutling, das ist ja auch eine tolle Sache. Ja, und 16 Jahre zuvor, 1981, mischte nun also der FC St. Pauli mit, als amtierender Meister der Amateur-Oberliga Nord. Insgesamt 8 Meister der jeweiligen Oberliga-Staffeln traten in Hin- und Rückspielen gemeinsam oder gegeneinander im K.O.-System an. Ende Mai 1981 musste der FC St. Pauli nun, man stelle es sich vor, zum ersten FSV Mainz 05, Meister der Oberliga Südwest. In schicken neuen Trikots, extra für diesen Anlass mit Blockhaus beflockt. Offenbar wollte man sich nicht die Blöße geben, mit dem regulären Sponsor Bierbörse Klein-Kleckersdorf aufzulaufen. Dass ausgerechnet ein Ur-HSVer wie Eugen Block den FC St. Pauli sponserte, kann ich mir persönlich nur damit erklären, dass man im Jahr 1981 dem kleinen Stadtteilverein keinerlei Potenzial zusprach, um dem HSV jemals den Rang als Nummer 1 in der Stadt abzulaufen.
Ein klares Fehlurteil, würde ich sagen.
Ja, danke Eugen Block, du warst dafür verantwortlich.
Bevor er öffentlich zugab, die AfD zu wählen, die es damals ja auch noch nicht gab.
Mit einem 1-0 im Hinspiel und einem 3-1 im Rückspiel setzte man sich also gegen die Mainzer durch. Eine Woche später stand bereits das Halbfinalspiel gegen den MTV Ingolstadt an, aus dem 2004 übrigens der ehemalige Bundesligist FC Ingolstadt 04 hervorgeht. Ja, für den bereits erwähnten Jens-Peter Box, Fußball unter erschwerten Bedingungen. Wir hören mal rein.
So, und dann ist letztendlich Saisonende, Urlaubsplanung für diese Zeit gewesen. Und meine Frau hatte Urlaub und wir wollten verreisen und haben letztendlich den Urlaub auch gemacht, aber so, dass wir die Möglichkeit hatten, dann im Falle einer deutschen Amateurmeisterschaft die Spiele mitzumachen. So, das war nicht so einfach, weil man nicht wusste, wann und wo finden diese Spiele statt. Wir haben letztendlich dann den Urlaub in Österreich verbracht und haben dann die Möglichkeit genutzt, dann für die Spiele, die während der Urlaubszeit stattgefunden haben, dann eine Unterbrechung des Urlaubs vorzunehmen, um an diesen Spielen teilnehmen zu können. Aber ist mir einer abgerutscht, ist dann auch reingegangen, wir sind weitergekommen und das war natürlich die Krönung schlechthin. Ne? Aus dem Urlaub mal kurz zurück, ein Tor schießen und dann wieder in Urlaub fahren. Ne?
Ja, so ist das Profitum. Urlaub, Tor, Urlaub.
Genau.
Aber es ist ja die Amateurmeisterschaft also. Kein Profitum.
Das Amateurtum, genau. Amateurprofitum, sagen wir mal, haben wir auch eine gewisse Tradition drin.
Ja, also St. Pauli zog mit einem 2-1 Hinspielsieg und einem dramatischen 2-2 bei den Ingolstädtern ins Finale ein. Dort sollte man auf die Amateure des ersten FC Köln treffen. Finale, Bravo St. Pauli, titelte die Hamburger Morgenpost. Mit dem Flieger sollte es zurück nach Hamburg gehen, wusste die Mopo zu berichten und schrieb dazu, singend und tanzend, aber diszipliniert, war bald Münchens Flughafen in St. Paulis Händen. Strahlend voran, Trainer Kuno Böge. Es wurde also laut Morgenpost diszipliniert gefeiert.
Und getanzt.
Und getanzt, aber diszipliniert. Ein etwas anderes Bild zeichnete Springer-Journalist Gerhard Peters. Ingolstadt, 9. Juni. Jetzt reißen wir Ingolstadt ab, brüllte Walter Frosch durch die Kabinengänge des MTV-Stadions. Aber wir müssen gleich los, widersprach einer. Walter lachte nur, das dauert doch nicht lange. Wirklich im Sprücheklopfen und Feiern ist St. Pauli schon Meister. Die Rückreise von Ingolstadt nach Hamburg war eine einzige Fete. Ein Hip-Hip, Hurra, nach dem anderen und Sekt satt, schon in der Kabine. Busfahrer Alois hatte für die Fahrt zum Flughafen nach München genug 6er-Packung Pilz unterm Sitz und die passende Kassette im Rekorder, Heinos größte Erfolge. Mehr laut als schön grüllten alle also mit bei die schwarze Barbara. Obmann Schröder versuchte zu Kamba Carajo ein Whisky, ein Schuhplattler zwischen Lenkrad und Sitz. Das klingt alles ganz fantastisch. Hinten spielten die 5 Jugendspieler schüchtern Skat. Präsident Kreikenbohm überlegte, ob er Dienstag oder Mittwoch Vorstandsvorsitzung halten sollte. Überhörte großzügig, als Frosch trocken meinte, mach doch Dienstag und Mittwoch. Den Gag habe ich nicht verstanden, aber gut, wird damals wahrscheinlich irgendwie funktioniert haben.
Doppelte Vorstandssitzung ist ein Brüller.
Kein störte es, als im Flugzeug die Gassenhauer der Vorsänger Strunk, Nold und Mackensen immer unfeiner wurden. Warum auch? Trainer Böge freute sich an Bier und Korn. Präsident Kreikenbohm auf das nächste NDR-Interview. Riesenbeifall für Mackensens Parole, wenn Köln kommt, sollen sie die Bundesligamannschaft schicken. Sonst erledigen wir das Endspiel telefonisch.
Okay. Da sind echt ein paar dabei, die sind quasi zeitlos. Also im telefonischen Endspiel zum Beispiel.
Ja, später, als man mit Damen und Asti Spumante im Swimmingpool von Gönner Schwemmer plätscherte, fand Verteidiger Strunk alles nur noch allerliebst.
Wow.
Ja.
Entzückend, hätte ich auch sehr hübsch gefunden.
Ich muss dazu sagen, aufgrund der sehr vielen Flüchtigkeitsfehler im Text von Gerhard Peters hat Gerhard Peters wahrscheinlich auch ein Korn mitgetrunken. Ja, also gute Laune auf dem braun-weißen Gute-Laune-Dampfer und einen Finalsieg am Telefon, wie ihn Uwe Mackensen prophezeit hat. Caramba, Carajo, ein Whisky und da hören wir doch mal rein. Hey, Caramba! Ja, das ist so ein schönes Lied.
Kulturprogramm hier.
Genau. Verflucht Sacramento Dolores.
Abriss.
Das, ich weiß nicht, ob Deichkind jemals die Leute so in Ekstase versetzt haben, wie Caramba Carajo ein Whisky im Flieger von München
Warum
nach Hamburg.
Warum haben wir eigentlich nicht Heino zur Aufstiegsfeier eingeladen? Das
aus Gründen.
Ah, Mashup okay. Vielleicht das mit Krawall und Remy Demi wäre ja drin.
Texten. Genau. Und zurück zu dieser wunderbar beseelten Delegation, die sich auf dem Rückweg aus dem gewonnenen Halbfinale aus Ingolstadt wieder zurück nach Hamburg machte. Präsident Wolfgang Kreikenbohm gab etwas nüchterner, aber nicht weniger selbstbewusst als Uwe Mackensen zu Protokoll: Ich hole das Finale nach Hamburg. Der DFB bestimmte damals, dass das Finale im Heimstadion eines Finalteilnehmers ausgespielt werden musste. Kreikenbohm weiter: Ich will über einen Sponsor, vielleicht eine Hamburger Brauerei, das Spiel nach Hamburg bringen. Dem Gegner wird eine Einnahmebeteiligung und Reisespesen versprochen. Schaffen wir das, machen wir ein Volksfest daraus. Ja, offensichtlich, dieses Volksfest hat es nie gegeben, denn das Finale fand im Franz-Krämer-Stadion in Köln statt. Sehr zur Enttäuschung des FC St. Pauli. Die Anspannung im Verein war wie zu erwarten hoch. Immerhin das erste überregionale Finale der Vereinsgeschichte. In der Vereinszeitung titelte man: FC St. Pauli im Endspiel gegen Köln. St. Pauli-Fans, ich mach's mal anders. FC St. Pauli im Endspiel gegen Köln, Ausrufezeichen. St. Pauli-Fans, Ausrufezeichen. Ganz Fußball-Deutschland blickt nach Köln, Ausrufezeichen. Unterstützt unseren Club durch zahlreiche Anreise und ein gutes Bild in der Öffentlichkeit, Ausrufezeichen. Jetzt Flagge zeigen, Ausrufezeichen. St. Pauli ist wieder in.
Ausrufezeichen?
Ohne Ausrufezeichen.
Punkt.
So in ist St. Pauli dann auch wieder nicht gewesen. Ja, St. Pauli war also wieder in und so in, dass etwa 7000 Menschen das Finale gegen die Köln-Amateure in Köln sehen wollten. Und ganz Fußball-Deutschland war wohl auch ein wenig übertrieben, denn es blickte nicht einmal die Presse wirklich am 14. Juni zum Finale der Amateurmeisterschaft. Die Spielzusammenfassung las sich etwa so. Vor 7000 Zuschauern schoss Bernd Grabosch die Kölner nach 20 Minuten in Führung. St. Pauli drängte auf den Ausgleich und jubelte, als Uwe Knodel den Ball eine Viertelstunde vor Schluss in die Kölner Maschen buxierte. Doch Schiedsrichter Franz Josef Hontheim verweigerte den Treffer die Anerkennung. Libero Frosch stürmte wutentbrannt auf den Linienrichter zu, um sich zu beschweren. Und damit fehlte er hinten, als Hannes Faust im Gegenzug das Tor zum 2-0 schoss. Ja, also ein weiteres Mal scheiß DFB und das zumindest aus Sicht von Walter Frosch, denn der sagte, der Ball war mindestens 20 Zentimeter hinter der Linie. Das haben die Herren vom DFB doch fein geplant. Das sieht man ja auch schon am Heimspiel der Kölner und mit Nachdruck sagte er dem Abendblatt-Reporter, das können sie alles so schreiben. Auch für Michael Strunk, den damaligen Kapitän, war der Schuldige klar.
Also das Spiel hätten wir auch gewinnen können, aber wir haben es nicht gewonnen aufgrund dessen, weil so viele Entscheidungen da waren. Da haben sich auch der ganze Verein oder der Vorstand auch drüber aufgeregt. Ich weiß nur, dass wir ins Flugzeug gestiegen sind, nach Köln geflogen sind und dann das Spiel gemacht haben und da im Endeffekt richtig verschaukelt wurden.
Aufgrund des engen Spielplans rund um das Finale und der Entscheidung des Hamburger Verbands, sich nicht für ein Heimspiel St. Paulis im Finale einzusetzen, nannte Trainer Kuno Böge den Verband schlicht eine Mafia. Kreikenbohm sprach nur von Enttäuschung gegenüber dem Verband und dass man sich trotz Meisterschaft trotzdem erst noch über eine Ausscheidungsrunde für den DFB-Pokal qualifizieren müsse, ließe Kreikenbohm auch am Verband zweifeln. Aufgebracht ging es zum Abschlussbankett der Funktionäre und Teams. Ob die Hühnersuppe mit Einlage und das Bifstroganoff mit gemischtem Salat die Wut besänftigen konnte, bleibt leider ungeklärt. Nach 1981 wurde der FC St. Pauli noch zweimal Meister der Oberliga Nord, bis man sich ab 1987 endgültig wieder im deutschen Profifußball etablieren konnte.
Du hast die frischen Erdbeeren zum Dessert vergessen.
Ach, frische Erdbeeren gab es auch noch. Lecker, lecker. Als Geschenk für die Meisterschaft 1981 und Finalteilnahme schickte der DFB nun den FC St. Pauli im Winter 1982-83, nur knapp anderthalb Jahre nach der Ligameisterschaft, dann auf eine eingangs erwähnte gesponserte Reise nach Ostafrika. Vom 27. Dezember bis 17. Januar waren Somalia, Kenia und Tansania die Station der 16-köpfigen Reisegruppe aus St. Pauli. In extra angefertigten blau-weißen Trikots ohne Wappen und mit 100% Polyester spielte man 6 Spiele in 3 Ländern vor mehr als 89.000 Zuschauern. Eine Reise nicht ohne Unwägbarkeiten und Hürden. Wie so oft scheiterte der Verein auch manchmal an sich selbst. So gab Jens-Peter Box zur vom Verein organisierten Silvesterfeier in Somalia zu Protokoll. Mogadischu, 31.12.1982. Noch nie so bescheuert Silvester gefeiert. Unsere Clubfunktionäre sind einfach zu blöd.
Schönes Schlusswort. Übrigens kann man auch gleich damit verbinden, dass man dieses Horror-Trikot mit in Blau bei uns im Museum im Original sehen kann und
aber dort hallo.
Auch Stories über diese tatsächlich sehr außergewöhnliche Afrika-Reise dann lesen kann. Ja, mit ihrer frohsinnigen, jedenfalls zum Teil frohsinnigen Vorgeschichte, die ihr jetzt gerade erfahren habt, zusammen besonders gut.
Ja, blau-weiß ist doch eine fantastische Farbkombination für St. Pauli.
Ja, kaum verbraucht mir viele, kein Hamburger Club, einen, der das schon verwendet.
Ja, ja, also es ist ja nicht
kein so, sportlich relevanter jedenfalls.
Ist ja nicht so, dass wir nicht 12 Jahre später in schwarz-weiß-blau aufgelaufen sind.
Allerdings. Auch, ja.
Ab und zu Blau, muss es einfach immer sein.
Ja. Das Blau-Weiß lag ja an dem dann auch nur Sponsor, der dafür diese Afrika-Reise sein Logo auf die Brust hat tackern lassen, so eine Baufirma, die eben Firmenfarben Blau-Weiß hatte. Ja. Und, aber der Vorteil ist ja, dieses blau-weiße Trikot hat hier in Deutschland oder in Hamburg nie jemand so ein Gesicht bekommen, also spielend, weil es eben nur bei dieser Afrika-Reise getragen wurde. Insofern.
Außer BesucherInnen des FC St. Pauli Museums.
Es hängt als Mahnmal bei uns jetzt, im Museum und tatsächlich so ist es so, dass insbesondere jüngere Fans vom Glauben abfallen, wenn sie das sehen. Haben wir schon öfter mal erleben dürfen. Ich weiß auch nicht, ob die Älteren sind, da haben wir anscheinend schon zu viel schlimme Trikots erlebt. Die wundern sich dann meistens etwas weniger.
Genau. Wir haben noch ein paar Geschichten auf Lager. Los, da werde ich mal wieder ein bisschen mischen und aufblättern. Und entblicke Selina.
Als St. Pauli-Fan und Mitarbeiterin eines Museums, in dem Stand heute keine einzige Trophäe zu sehen ist, wir haben ja schon angekündigt, dass sich das bald ändern wird, aber aktuell sind da keine, habe ich mit dem Thema dieser Folge zunächst ein bisschen gefremdelt und habe mir dann nur folgerichtig überlegt, über einen Pokal zu sprechen, den wir nie gewonnen haben, nämlich über den DFB-Pokal. In 81 Austragungsrunden ist der FC St. Pauli dreimal bis ins Achtelfinale und fünfmal bis ins Viertelfinale gekommen. Das Halbfinale haben wir genau einmal erreicht. Im April 2006 gegen Bayern München. Es wird euch jetzt sicher nicht wundern, dass der FC Bayern mit 20 Siegen und 24 Endspielteilnahmen das erfolgreichste Team in der Geschichte des DFB-Pokals ist. Außerdem ist München eine von nur drei Städten, die zwei DFB-Pokalsieger hervorgebracht hat. Denn auch 1860 hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen, 1942 und 1964. Preisfrage, wisst ihr, welches die anderen Städte sind? Liebe Zuhörerinnen zu Hause, ihr könnt jetzt einmal kurz auf Pause drücken und in Ruhe überlegen. Ich bin mir sicher, dass meine Expertenkommission hier gleich, ohne lange nachzudenken, die richtige Antwort raushauen wird. Also, ich frage nochmal, welche zwei anderen Städte außer München haben in ihrer Geschichte zwei DFB-Pokalsieger hervorgebracht?
Berlin und Cuxhaven.
Das ist, glaube ich, also mindestens bei Cuxhaven ist es sicherlich
falsch. Mir würde nicht mal ein Verein aus Cuxhaven einfallen, aber.
Du darfst doch deine Hut. Wie heißt denn der Verein von Cuxhaven?
In Wirklichkeit Cuxhavener Sportverein, der wurde dann wegfusioniert zu Rot-Weiß Cuxhaven. Es gibt ihn jetzt, glaube ich, wieder irgendwie als lauen Abklatsch. Aber früher, als da noch solide Defensivarbeit geleistet wurde, waren wir quasi Pokalsieger.
Ja, also. Ich würde jetzt bei einer Stadt bin ich mir, glaube ich, relativ sicher. Ich glaube, das ist nämlich Essen. Mhm. Ich glaube, das war nämlich Schwarz-Weiß. Die haben das, glaube ich, Schwarz-Weiß Essen. Die haben das, weiß ich, 50er Jahre irgendwann, glaube ich, mal einen Pokal gewonnen. Die waren
beide in den 50ern,
oder? War beide, genau. Und Rot-Weiß Essen. Aber wann Rot-Weiß Essen, also auf jeden Fall war Rot-Weiß Essen nach Schwarz-Weiß Essen.
Ja, Schwarz-Weiß Essen hat 1959 den DFB-Pokal gewonnen. Und Rot-Weiß Essen 1953.
Das ist dann eher davor.
Ja, richtig.
Und die dritte Stadt? Das ist auch zugegebenermaßen die, auf die man am schwersten kommt.
Wüsste ich tatsächlich, weil das wirklich so eine Besonderheit ist, das ist tatsächlich Wien.
Richtig, Wien. Und weißt du auch, welche Wiener Vereine?
Rapid auf jeden Fall. Die waren das erste und dann First Vienna.
Vienna oder Vienna?
Ich hätte es jetzt Vienna ausgesprochen, das müssten WienerInnen mir sagen, wie das genau
Vienna.
Ist. Vielleicht auch Vienna, wie Wien, ich weiß es nicht.
Wir freuen uns über Post, wir haben uns auch lange nichts mehr über Trittau gesagt.
Ja.
Die waren auch nie Pokalsieger. Aber wir haben, Wien ist, glaube ich, ist richtig. Ja,
Wien genau. Ist richtig, genau. Also Rapid Wien hat 1939 den Pokal gewonnen gegen FSV Frankfurt. Und First Vienna, würde ich sagen, hat 1943 im Finale gewonnen, und zwar gegen den LSV Hamburg. Wofür steht LSV?
Luftwaffensportverein.
Korrekt. Denn dass Wien zwei DFB-Pokalsieger hervorbringen konnte, ist offensichtlich den Besonderheiten der Zeit zuzuordnen und dem Anschluss Österreichs, in Anführungszeichen Anschluss. Der LSV Hamburg bestand aus Flakschützen, die in Hamburg ihren Kriegsdienst absolvierten, mit dabei Nationalspieler und St. Paulianer
Karl Miller.
Für Miller war die Partie gegen First Vienna bereits das dritte Pokalendspiel. Als Gastspieler des Dresdner SCs war er schon an den Pokalsiegen 1940 und 1941 beteiligt gewesen, also an den Pokalsiegen des Dresdner SCs.
Und nicht nur er, sondern auch noch Heinz Hempel, Walter Tschur, Helmut Schön, Fritz Macharte und Heinrich Schaffer, glaube ich. Habe ich alle
das
aus dem Kopf.
Das müssen alle sein.
Die später alle.
Kann das bestätigen, er hat keinen Zettel in der Hand. Das ist etwas schockierend.
Die alle später in der Wunderelf, außer Helmut Schön, der war, glaube ich, dann. Den zählt man nicht zur Wunderelf dazu.
Nee, zwei Auftritte reichen nicht.
Also ich habe drei in der Statistik, aber auf jeden Fall nicht viele.
Sicher? Ja. Aber wo ist der eigentlich?
Wiesbaden. Ja. Entschuldigung, raus.
Also wenn ihr euch ein ähnliches Level an Fußball-Know-how erarbeiten wollt wie wir, dann könnt ihr zum Beispiel all diese Dinge auf der Webseite des DFB nachlesen. Da findet sich in der Rubrik Statistik eine fortlaufend geführte Liste aller bisherigen DFB-Pokalsieger. Diese Liste beginnt in der Saison 1934-35. Aber, ich weiß, was ihr euch jetzt fragt, wie ist der DFB-Pokal eigentlich entstanden? Die Sportzeitschrift Fußball berichtet im November 1934, auf Veranlassung des Herren Bundesführers Linnemann, hat der Reichssportführer von Schammer und Osten in diesen Tagen der Deutschen Fußballgemeinde einen Pokal gestiftet, um den die Mannschaften unserer Vereine spielen sollen. Damit kann nunmehr eine Idee verwirklicht werden, die im Hinblick auf die große Popularität der Spiele um den Pokal von England im Verlauf der Jahre auch in Deutschland immer wieder erörtert wurde. Über theoretische Betrachtungen sind wir deshalb nie hinausgekommen, weil vor 1933 überhaupt jede Idee im Streit der vom, und Achtung, jetzt kommt so ein süddeutsches Wort, Kantönligeist regierten deutschen Fußballorganisationen unterging. Kantönligeist ist schweizerisch abwertend für engstirniges provinzielles Denken. Was Eugen Seibold, der Herausgeber des Fußballs, damit ausdrücken wollte, ist relativ eindeutig. Der lange gehegte Traum von einem deutschen Vereinspokal konnte nur durch die Gleichschaltung des deutschen Fußballs und durch die Auflösung der Regionalverbände verwirklicht werden. Durch das Führerprinzip, das nun auch im Fußball galt und von Linnemann ausgeführt wurde, gab es keinen nennenswerten Widerspruch mehr, also beim DFB von Linnemann. Diese Gleichschaltung hatte DFB-Präsident und Pokalinitiator Felix Linnemann selbst aktiv vorangetrieben. Die erste deutsche Vereinspokalmeisterschaft wurde dann 1935 ausgetragen. 4000 Vereine nahmen an dieser ersten Auflage teil. In der ersten Runde spielten die Kreisligisten gegeneinander. Ab der dritten Runde stiegen dann auch die Gauligisten ein. Die erste Schlussrunde startete am 18. August 1935. Das Finale wurde am 8. Dezember 1935 im Düsseldorfer Rheinstadion ausgetragen. Damals war das nämlich noch nicht definiert, dass das Pokalfinale in Berlin stattfinden muss. Deshalb im Düsseldorfer Rheinstadion. Der erste FC Nürnberg schlug den Lieblingsverein des Reichssportführers Schalke 04 mit 2:0.
Wobei das mit dem Berlin, festen Berlin-Standort ist ja tatsächlich erst 1985 das erste Mal so gemacht worden. Weil Berlin 1988 eben nicht als Stand, als Austragungsort bei der EM in Deutschland, aus politischen Gründen hat man darauf verzichtet, Berlin damit zu als Standort. Und als Ausgleich haben sie dann für 3 Jahre oder so das Pokalfinale gekriegt, und weil das so gut angekommen ist, sozusagen, ist es seitdem immer da. Also das ist so der Hintergrund.
Total gut angekommen.
Naja, offensichtlich haben die das dann ja weitergeführt bis heute.
Es ist ja auch ein großes Stadion.
Ja.
Im Sommer 1936 wurde der deutsche Vereinspokal dann dem Stifter zu Ehren in Schammer-Pokal umbenannt. Der Pokal selbst, und jetzt sind wir wieder bei Podcast als visuelles Medium, ich versuche euch mal ein Bild zu zeichnen, sah aus wie eine überdimensionierte silberne Blumenvase mit Henkeln und trug die Inschrift Deutscher Fußballpokal, Wanderpokal des Reichssportführers plus eingraviertes Hakenkreuz. Nach und nach wurden dann die Namen und die Wappen der Siegerteams ergänzt. Der FC St. Pauli kam nur zweimal über die Qualifikationsphase des Tschammerpokals hinaus. 1937 und 1938. Beide Male war in der Hauptrunde dann direkt wieder Schluss. 1937 verlor man zu Hause gegen Rot-Weiß Oberhausen, 1938 auswärts 1:5 bei Rot-Weiß Essen. Zu diesem Zeitpunkt spielte Karl Miller übrigens noch für die Pokalmannschaft des FC St. Pauli. Also Karl Miller hat mit drei Teams am Tschammer-Pokalwettbewerb teilgenommen.
Darf ich noch kurz was Aktuelles einfügen, ja, oder eine Brücke ins Heute?
Sehr gerne.
In dieser Zeit, 1937, haben wir nämlich auch das erste Mal und auch das einzige Mal, nee, es war 37, Entschuldigung, Juni 37, gegen eine Mannschaft aus Halle gespielt, wie wir es ja demnächst wieder tun werden.
Aber
sie ist dann noch nicht Hallescher FC, den gab es erst viel, viel später, sondern die Sportfreunde Halle. 6. Juni 37, 4-1 Heimsieg. Aber die Sportfreunde Halle sind nicht der Vorgängerverein vom HFC, das war ein Verein namens Wacker Halle. Die Sportfreunde sind 45 aufgelöst worden, wie eigentlich alle Vereine im Osten, und sind dann nie wieder gegründet worden. Aber es war das erste und einzige Mal, dass die erste Mannschaft des FC St. Pauli gegen eine Mannschaft aus Halle gespielt hat. Und jetzt heute das zweite Mal, oder heute in diesem Jahr besser gesagt.
Oh ja.
Sehr interessant. Für Fußballhisten, historisch interessierte
also, Menschen. Also nicht für alle Menschen vielleicht, aber ja.
Doch. Definitiv.
Auf jeden Fall. Warum seid ihr sonst hier, wenn ihr das nicht hört?
Warum hören uns dann so viele Millionen?
Das hören ja eigentlich alle, eben.
Gut.
In den ersten zwei Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde der Pokal als Ablenkung vom Kriegsalltag inszeniert und weiter ausgetragen. Das letzte Finale fand 1943 statt. In seiner Funktion als Kriminalist und Leiter der Kripo-Leitstelle Hannover war Felix Lindemann ab 1939 aktiv am Massenmord an den Sinti und Roma beteiligt. Im selben Jahr, in dem sich der DFB formell auflöste, Lindemann gehörte zu den Liquidatoren, also 1940, trat Lindemann außerdem in die SS ein und brachte es innerhalb von 5 Jahren bis zum Standartenführer. Und was meint ihr, wie lange hat der Nachkriegs-DFB gewartet, bis er den Tschammerpokal, dieses Love Child eines hochrangigen NSDAP-Politikers und eines SS-Standartenführers mit Allmachtsfantasien wieder aus der Versenkung geholt hat?
Ja, also Anfang der 50er ging das wieder los.
Ganze 7 Jahre, richtig.
Vorher wurde kein Pokal ausgespielt?
Nee. Also die DDR hat tatsächlich quasi mit einem vergleichbaren Konstrukt etwas früher wieder losgelegt. Aber in Westdeutschland, also in der BRD, hat es 7 Jahre gedauert.
Und es war auch der gleiche Pokal?
Dazu komme ich gleich. Also, ganze 7 Jahre. Das ist immerhin 78 Monate länger als Lindemanns Haftstrafe nach 1945. Die dauerte nämlich tatsächlich nur ein halbes Jahr. Lindemanns Biografie, das sei hier einmal kurz erwähnt, ist das perfekte Beispiel für einen bagatellisierenden und leugnenden vergangenheitspolitischen Umgang mit ehemaligen Fußballfunktionären nach 1945. Auch daran zu sehen, dass noch heute im niedersächsischen Steinhorst jedes Jahr ein Felix-Lindemann-Sportfest stattfindet. Das könnt ihr alles nachlesen. Das würde jetzt an dieser Stelle ein bisschen zu weit führen. Nicht nachlesen könnt ihr das in dieser Form im DFB. Im DFB-Online-Lexikon ehemaliger Präsidenten steht Stand heute, morgen, unter Lindemanns Namen der lobende Zusatz Herbergers Entdecker. Nicht etwa mitverantwortlich für die Gleichschaltung des deutschen Fußballs im Nationalsozialismus oder beteiligt an der Deportation von niedersächsischen Sinti und Roma nach Auschwitz. Zur Saison 1952-53 kehrte der Tschammerpokal jedenfalls als DFB-Pokal in die deutschen Fußballstadien zurück. Mit neuem Namen, aber im alten Gewand. Die DFB-Führung hielt es offensichtlich nicht für nötig, für den Neuanfang auch eine neue Trophäe anzuschaffen. Stattdessen entschied man sich für ein Upcycling des alten Nazi-Pokals. Hakenkreuz und Stifter wurden kurzerhand durch eine Plakette mit den Buchstaben DFB überdeckt. Ist ja auch nachhaltiger. In der Vorrunde der ersten Nachkriegspokalsaison fuhr der FC St. Pauli ins Saarland und schlug den ersten FC Saarbrücken mit 2:1. Die Torschützen der Vollständigkeit halber hießen Hans Wehrmann und Harald Stender, nachdem ja unser Südkurvenvorplatz benannt ist.
Wegen dieses Tores.
Kurz, einfach. Hans Wehrmann ist der Mann der Schwester von Achim Reichel gewesen.
So ist es.
Aloha, he. Grüße gehen
ist
raus.
Hans Wehrmann nicht mal der, wo wir uns auf eine verzweifelte Versuche nach Fotomaterial begeben haben?
Ja.
Einer von vielen.
Ja, einer von vielen. Das ist eigentlich quasi, falls ihr euch fragt, was wir hier den ganzen Tag so machen als hauptberufliche MuseumsmitarbeiterInnen des Rechercheteams. Wir machen sowas. Wir suchen Fotos.
Fotos von Hans Wehrmann.
Zum Beispiel.
Ja, jeden Tag wieder.
Im Achtelfinale trafen die St. Paulianer, die damals in der Oberliga Nord kickten, dann auf den zweitklassigen Duisburger Stadtteilclub Hamborn 07, damals zweite Oberliga West. Nach einem 1:1 nach Verlängerung wurde das damals noch übliche Wiederholungsspiel am Millerntor eingesetzt. Thomas, wann hat man eigentlich aufgehört, Wiederholungsspiele zu machen?
Boah, keine Ahnung.
Das habe ich Ihnen überrascht.
Das weiß ich nicht. Also es gab Modi, heißt das, glaube ich, wurden ja immer mal geändert. Es gab auch mal zwischendurch, ich glaube 2 Jahre oder so, wurde der Pokal auch in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Tatsächlich in den 70ern, glaube ich, war das. Also, und auch die teilnehmenden Vereine waren ja immer mal, also mal waren es nur 8 und mal waren es 126 oder wie viel sind das dann? 64? Nee, doch, ja, ist richtig. Also, weiß ich jetzt nicht. Also irgendwann wurde es einfach mal gelassen.
In England übrigens immer noch Standard. Ne?
Ich glaube, ist das nicht gerade jetzt zur neuen Saison? Ist
ja,
irgendwie,
zur Freude, glaube ich, der Trainer und Spieler, weil der Spielplan in England so dermaßen voll war, wenn du unentschieden gespielt hast im Pokal, musstest du dann nochmal eine Woche später, irgendwann unter der Woche, nochmal nach Millwall fahren und wiederholen.
Naja, jedenfalls sollte es dann ein Wiederholungsspiel geben am Millerntor. Und das sollte ursprünglich am 19. November 1952 stattfinden, wurde dann aber auf den zweiten Weihnachtsfeiertag 1952 verschoben und das aus einem ganz besonderen Grund. Und zwar war die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Hamburg 07 ausgewählt worden, um das bislang eher unbekannte Medium Fernsehen in Deutschland populär zu machen. Erst einen Tag zuvor war in der BRD der regelmäßige Sendebetrieb eingeführt worden. Es gab nur einen Sender, den Nordwestdeutschen Rundfunk. Und das Programm lief nur von 20 bis 22 Uhr. Eigentlich. Denn für die erste Fernseh-Live-Übertragung eines Fußballspiels in Deutschland wurde direkt eine Ausnahme gemacht. Lange bevor der FC St. Pauli seine erste Flutlichtanlage erhielt, waren die Teams am Millerntor nämlich auf Tageslicht angewiesen. Konnte man natürlich nicht zwischen 20 und 22 Uhr senden.
Schon gar nicht im Dezember.
Schon gar nicht im Dezember. Wisst ihr, wann am Millerntor die erste Flutlichtanlage eingeweiht wurde?
90 oder 91? Ich glaube 90, oder?
Ich dachte 89.
90 war die Anzeigetafel.
Ach, verflixt. Ja, manchmal gerät es einem auch ein bisschen durcheinander. Aber ja, die Zeit war ja jedenfalls grundsätzlich.
Sehr, sehr richtig. Spät, jedenfalls.
Ja.
Ja, also ich hatte vorhin mit Thomas besprochen, April 1989, da wurde ich dann direkt wieder so ein bisschen ankorrigiert, weil das war natürlich nur das Spiel, bei dem die Flutlichtanlage eingeweiht wurde. Genau, also das erste Abendspiel seit Erbauung der Flutlichtanlage.
Stimmt.
Wenn man ganz korrekt also sein will.
Genau.
Übrigens, Jahresbeginn stand das Ding irgendwie schon und dann aber die ersten Spiele waren irgendwie nachmittags und da wurde das Ding noch nicht angeschaltet und dann war es ein Freitagsabendspiel gegen Leverkusen in dem Fall.
Aber warum wurde jetzt ausgerechnet dieses Spiel ausgewählt? Also warum die Partie St. Pauli gegen Hamborn? Habt ihr da eine Theorie?
Kult. Beides Kultclubs. Da hat das Marketing also des einzigen Fernsehsenders gesagt, komm, das machen wir. Nein, natürlich im Ernst nicht. Das kann es nicht gewesen sein.
Naja, St. Pauli war ja damals jetzt also auch
sie waren,
populär.
Sie also, waren tatsächlich sehr gut. Bei Hamborn weiß ich das tatsächlich überhaupt nicht einzuordnen. Also weil die Wunderelf hat ja wirklich und ganz im Ernst auch im Kicker Lob bekommen, sie würden mit den besten Fußball in Deutschland spielen. Das war ja genau so die Zeit. Oder kurz danach. Ne? Das war nicht mehr ganz Peak Wunderelf, aber man war noch ziemlich gut im Rufe, denke ich.
Also Hamborn war da aus der ersten Liga gerade abgestiegen in dem Jahr und waren dann in der Saison auch nur irgendwie Zehnter oder so. Obwohl St. Pauli auch nur Neunter wurde übrigens am Ende. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Sind also quasi auf den Erfolgszug aufgesprungen möglicherweise?
Ich wette, Selina hat die Antwort.
Ich habe die Antwort, ja. Mit Erfolg hatte das tatsächlich eher wenig zu tun. Der NWDR hatte 3 Sendeanstalten. Einen in Berlin, einen in Köln und einen in Hamburg. Das Hamburger Studio befand sich direkt neben dem Millerntor-Stadion, nämlich in einem kleineren Flak-Leitturm, also da, wo heute das Telekom-Gebäude steht. Und im September 1950 hatte der NWDR von hier aus sein allererstes Testbild gesendet. Im September 1952 wurde dann ein 36 Meter hoher Sendemast installiert, um Übertragungen zu ermöglichen. Also wenn das NWDR-Studio neben dem Volksparkstadion gestanden hätte, dann wäre das erste Fußballspiel der Fernsehgeschichte, live übertragene Fußballspiel der deutschen Fernsehgeschichte, vielleicht ein HSV-Spiel gewesen. Man muss da mal vorsichtig sein, weil es wurden natürlich vorher auch schon Spiele live übertragen, aber im Radio.
Das auf jeden Fall.
Ja. Also die Fernsehtechnik war damals vor allem bei Außenübertragungen noch sehr störungsanfällig und diese räumliche Nähe des Studios zur Spielstätte war deshalb ein Riesenvorteil. Im Kölner Raum übrigens hätte zeitgleich ein Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und Roter Stern Belgrad übertragen werden sollen. Das fiel allerdings Wetterbedingungen zum Opfer.
Komisch im Dezember.
Also das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Hamborn 07, das als Fußball-TV-Premiere in die Geschichte einging, war nur im Hamburger und im Berliner Senderaum zu sehen. Kleine Ergänzung für KlugscheißerInnen an dieser Stelle. Um nicht unvorbereitet in die TV-Premiere zu gehen, hatte der NWDR im August 1952 als Testlauf bereits ein Punktspiel zwischen dem HSV und Altona 93 übertragen. Aber Testläufe zählen hier nicht.
Genau.
Es gab im Sommer 1952 ja noch überhaupt keinen Sendebetrieb, sodass überhaupt nur wenige Auserwählte diese Übertragung sehen konnten. Also, wir halten fest.
Die NWDR-Kantine konnte dann mitgucken.
Die erste öffentliche Live-Übertragung im Sendebetrieb fand am 26. Dezember 1952 am Millerntor statt. Das neu gegründete und vermutlich nicht ganz neutrale Fachblatt Fernsehen lobte die Übertragung als, Zitat, gut gelungen.
Ist das jetzt eine 2 oder eine 3?
Wir haben es gelobt als
Papier war okay. Damals noch teuer.
Auf die Anfrage des NWDR nach den Übertragungsrechten soll der FC St. Pauli-Präsident Wilhelm Koch damals übrigens eher verhalten reagiert haben. Überliefert ist das Zitat, mehr als 3.000 Mark können wir nicht zahlen. Am Ende bekam der NWDR die Übertragungsrechte natürlich gratis. Es sollte dann noch bis August 1953 dauern, bis der DFB Tarife für die Übertragungsrechte festlegte. 1.000 Mark durften für Punktspiele verlangt werden, 1.500 für Endrundenspiele, 2.000 für Repräsentativspiele, also zum Beispiel Städtekämpfe. Und für Länderspiele ließ sich der DFB 2.500 D-Mark bezahlen. Wisst ihr, wie viele TV-Gelder der FC St. Pauli letzte Saison ungefähr bekommen hat?
Warum gucken wir alle mich an? Also ich habe das nur jetzt im Zuge dieser, wie viel kriegen wir jetzt mehr nächstes Jahr? Ich glaube, das waren letztes Jahr so irgendwas um 11, 12 und nächstes Jahr sind es dann Mitte 30, glaube ich. So ganz grob jetzt.
Naja, aber zurück zum Sport. Wie lautete das Ergebnis an diesem historischen Tag?
St. Pauli hat verkackt.
Ja.
Ja.
3-4.
Was sonst?
Ja, 4-3 für Hamborn. Und das Hamburger Abendblatt stellte relativ ernüchtert fest, FC St. Pauli ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja.
Wie nach dem ersten Spieltag.
Früher war alles besser, dachte ich immer.
Ja, Leute, das war der erste Teil meiner Recherchen zum Thema FC St. Pauli und der DFB-Pokal. Ich habe nämlich auf Seite 6 meines Skripts dann irgendwann beschlossen, dass ich die erste Fortsetzungsstory dieses Podcasts etablieren werde. Das ist einfach zu viel, da fehlen jetzt noch ein paar Saisons, noch ein paar Jahrzehnte und da das hier sicherlich nicht unsere letzte Pokalfolge sein wird, weil warum auch, würde ich mal sagen, stay tuned.
Vor allem kommt ja auch noch das berühmt-berüchtigte Rückspiel 1997 gegen Hamborn.
Ja.
Wir wissen alle, was da passiert ist.
Das ist auch noch eine Geschichte wert, auf jeden Fall.
Das wird eine eigene Sendung.
Ja, wenn man so will. Aber immerhin.
Und was Götz Alsmann damit zu tun hat.
Ja, und die Maus.
Und Manfred Breukmann und Friedrich Küppersbusch.
Und RDS. Aber gut.
RDS. Fernsehübertragung.
So heftig geteasert haben wir ja selten.
Aber, man kann trotzdem festhalten aus der Geschichte, wir haben ja trotzdem einen Titel geholt. Nämlich diese erste Live-Übertragung.
Das meinst du, wenn ich das erzählt habe?
Ja, eben. Also,
Fernsehmeister, das passt doch zur generell auch hohen. Medialen Affinität des FC St. Pauli.
Es ging an diesem Tag um alles, nur nicht um Fußball.
Nee, es ging um Weihnachten eigentlich. Genau. Ja, aber eigentlich, man kann wahrscheinlich auch jetzt mal aus sportlicher Sicht gesehen, ist das wahrscheinlich das endgültige Ende der Wunderelf gewesen, so dieser Tag, wenn man so will. Weil wie gesagt, am Ende der Saison 9. Platz, also da war dann die Herrlichkeit tatsächlich langsam vorbei. Von diesen den alten Herren, die dann langsam nicht mehr so fit waren oder gar nicht mehr dabei waren.
Diesen Original-Chammer-Pokal, der dann mit dieser Plakette umgestaltet wurde zum DFB-Pokal, der dann übrigens noch so bis 1962 verwendet wurde, den könnt ihr euch übrigens im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund angucken.
Mit Hinweis, was da so alles drin verarbeitet ist?
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch versucht, wirklich, da sind wir wieder bei dem Thema, Fotos zu finden von dem Chama-Pokal, als er noch Chama-Pokal war, ne? Also weil ich auch mal wissen wollte, wie diese Gravur aussah und was da eingeschrieben war und so weiter. Und das ist mit so einer einfachen Google-Recherche erstmal gar nicht so einfach zu klären, habe ich dann festgestellt und bin dann fündig geworden auf der Instagram-Seite des Deutschen Fußballmuseums, die sogar mehrere Titel zu dieser Geschichte DFB-Pokal, Chama-Pokal gemacht haben. Und genau. Also insofern nehme ich an, dass der auch vor Ort kontextualisiert ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch gar nicht da.
War da letztes Jahr tatsächlich. Ich habe mir den sicherlich auch angeguckt, aber ich muss zugeben, ich kann es jetzt nicht mehr erinnern, wie jetzt da die Beschriftung und Ähnliches war. Also das weiß ich leider nicht.
So.
Ja, dann haben wir vermutlich dann nur noch einen Namen auf den Zetteln und es ist, ja natürlich, Christoph.
Okay, ich werde versuchen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Ich habe mir tatsächlich eine Geschichte überlegt, auch passend dazu, dass wir hier jetzt ja auch alle nur noch im Anzug sitzen und Lederschuhen. Wir sind ja nun Erfolgsclub. Der FC St. Pauli gewinnt Titel, die nicht einmal Real Madrid gewinnt. Getreu dem Motto, dreckig bleiben, möchte ich mein Segment unter den Titel St. Pauli Underground stellen. Und das meine ich natürlich ganz wörtlich, es geht um den Untergrund des Spiels. Vorab aber ein kleines Quiz. Auf welches Stadion bezieht sich das folgende Zitat? Es war eine tolle Erfahrung, aber der Platz selbst war unglaublich schlecht und gefährlich. Es war Schlamm mit ein bisschen Gras, das herausschaute. Es war schlimm. Hoffentlich bringen sie das in Ordnung. Na, welches Stadion?
Millerntor zu der Zeit, als wir die Drainage vergessen hatten.
Okay, Millerntor 60er Jahre.
Was sagt Millerntor 2011.
Millerntor 2011, was sagt Thomas?
Es wäre jetzt, glaube ich, zu einfach, wenn das das Millerntor wäre.
Ich sag nichts, ich lasse auch nichts anmerken.
Du sagst gar nichts, dann wäre aber die Geschichte schnell zu Ende.
Nein, aber Thomas sagt hoffentlich was. Jetzt.
Ich weiß es nicht, also ich weiß es.
Raten.
Bernabeu.
Nee, das Stadion in Barcelona.
Alles klar, Camp Nou, soweit ich weiß, heißt es, ne?
Ja,
auch. Nein, die Lösung ist, Trommelwirbel, die Allianz Arena. Urheber des Zitats Mike Evans, Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers, die Freibeuter der NFL sozusagen, auf einer Pressekonferenz circa 2 Monate nach dem ersten regulären Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden. Das war nämlich 2022, hatte das stattgefunden und ein paar Monate danach, ich weiß nicht, so lange musste er das anscheinend noch mal ein bisschen hochbabbeln lassen in sich, es kochte in Mike Evans und dann hagelte es also ein paar Monate nach diesem Munich-Game dann Kritik. Die Pressekonferenz fand ungefähr, genau, 2 Monate danach statt, nach dem ersten regulären Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden. Und ein paar Monate danach wiederum hagelte es dann auch vom FC Bayern Kritik am eigenen Platz. War jetzt also nicht so, dass tatsächlich Footballer andere Bewegungen machen als Fußballer, der Rasen also vielleicht auf die Fußballer optimiert war. Nein, Julian Nagelsmann, der bis zum 24. März 2023 bekanntlich Cheftrainer des Rekordmeisters war, klagte nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt zum Rückrundenstart: Der Platz ist nicht leicht zu bespielen. Wir rutschten die ganze Zeit aus. Da fielen also auch Begriffe wie seifig.
Kennt man vom Millerntor sonst
noch. Und das eben auch nur deswegen, um nochmal zu sagen, gar nicht so einfach, einen Rasen zu pflegen, auf dem Sportler sich auch wirklich wohlfühlen. Umso erstaunlicher dann die folgende Meldung. Donnerstag, 29. Juni 2023. Erstmals überhaupt wurde der FC St. Pauli mit dem seit 2013-14 verliehenen Pitch of the Year Award prämiert. Ja, ich würde mal sagen, die Rauten und den Hörern sagen, natürlich, hier, schöne Werber. Ja, nein, liebe WerberInnen dieser Welt, bitte seid nicht enttäuscht. Es geht nicht einfach um einen Agenturpitch im Wettbewerb um die kultigsten Aufträge, sondern tatsächlich um Pitch auf Englisch, auf Deutsch, Rasen. Und zwar den Rasen am Millerntor. Für eine überragende Rasenqualität gibt es also diesen Preis und die DFL verleiht ihn. Und wir haben also einen Preis bekommen für jenes nicht immer satte Grün, das von Seiten des FC Bayern einst als Rübenacker geschmäht wurde. Thomas meldet sich.
Ja, weil es ganz interessant, hat auch mit Bayern zu tun. Nämlich nach dem Gewinn dieses Preises, war ja das letztes Jahr eben im Sommer, ist unser damaliger Leiter des Greenkeeping-Teams, nämlich Jan Naumann, ist zum VfL Wolfsburg gewechselt. Also es gibt auch in dem Bereich offensichtlich schon eine Art Transfermarkt. Weil, der Grund war, weil der Rasenspezialist des VfL Wolfsburg, Peter Sauer, war nämlich kurz vorher zum FC Bayern gewechselt. Also deswegen ist uns der Super Greenkeeper offensichtlich direkt Nee, nicht gekauft, aber weggeholt worden.
Transferkarussell, ja. Greenkeeping.
Greenkeeper-Karussell, absolut. Es dreht sich immer schneller. Ja, ich erinnere mich auch noch an den etwas säuerlichen Gesichtsausdruck unseres Präsidenten, als ich ihm zu eben diesem Titel immer noch selber ziemlich entgeistert gratulierte. Wir trafen uns durch Zufall am Millerntor beim Spiel und er eben dieses dann auch bekannte. Ja, das ist tatsächlich die Schattenseite des Erfolgs. Es werden einem permanent die Trainer und Greenkeeper weggefischt. Naja, mal gucken, wer da nächste Saison noch alles dabei ist. Andere Preisträger übrigens, wird dann nach Ligen, muss man auch sagen, verliehen. In der ersten Bundesliga in diesem Jahr, also 2022-23, hat das Bayer Leverkusen gewonnen. Der FC St. Pauli hat den Preis in der zweiten Bundesliga gewonnen. Hier auch tricky, pass auf, wie du deine Notizen machst. Hier steht nämlich erster FC St. Pauli in einer Zeile, was natürlich heißt, der erste Platz FC St. Pauli. Aber gut, der erste FC St. Pauli, also im Rasenbusiness darf man das sagen. Vor Holstein Kiel und Arminia Bielefeld übrigens, glänzender Sieger. Der FC Bayern ist in diesem Jahr aus Gründen, die wir anfangs gehört haben, irgendwie nicht so richtig zum Zuge gekommen. Das war also anscheinend das schwarze Jahr des Bayern-Rasens, ja. In Leverkusen überall ansonsten wirklich offenbar ziemlich gepflegtes Grün, weil also 2021, 2022 hat man dort auch gewonnen. In Kiel wird der Rasen ebenfalls auch gut gepflegt. Aber wie gesagt, ich finde schon ziemlich erstaunlich, dass das Millerntor hier so weit oben ist. Und das ist tatsächlich natürlich harte Arbeit, die da drin steckt. Und auch Ausdruck von einer Professionalisierung, die man hier einfach mal auch loben darf und die man, glaube ich, auch einigermaßen erstaunt Kenntnis nehmen darf, wenn man die Geschichte des FC St. Pauli, über die wir hier viel erzählen, kennt. Das ist auch nicht so, dass die da einmal kurz, was weiß ich, Drohnenbild sich angucken und dann wird gesagt, hier sieht irgendwie einigermaßen satt aus oder so, dass sie da Golf drauf spielen oder so. Nein, die Mannschaftskapitäne sowie der Schiedsrichter vergeben nach jedem Spiel eine Zahl von 1 bis maximal 5 für den Zustand des Rasens. Und neben dem Punktedurchschnitt am Ende der Saison erhebt dann eine Jury vor Ort nochmal die Messdaten und es gibt eine Greenkeeping-Eigenprüfung. Und die Vergabe des Preises basiert also auf diesen drei verrechneten Bewertungsmaßstäben. Also schon durchaus eine Trophäe, die man nicht ohne kontinuierlich gute Arbeit gewinnt. Ja, ich erinnere mich noch, dass ich echt einigermaßen verblüfft war, als ich das auf der Vereins-Homepage gelesen habe. Eben wegen dieser Änderung und finde, das ist also Wegmarken, woran drückt man die aus? Man kann die Schale jetzt nehmen, aber auch dieser Greenkeeper Award ist tatsächlich auch ein gewisses Anzeichen für eine Zeitenwende. Sehr nette Geste unserer Greenkeeper übrigens. Sie haben angeboten, dass wir diesen Award auch im FC St. Pauli Museum ausstellen wollen. Das möchten wir auch sehr gerne annehmen. Im Augenblick haben wir noch nicht den richtigen Platz dafür, aber Das wird es auf jeden Fall geben. Und um nochmal mit euch zusammen festzustellen, wie epochal dieser Preis wirklich ist, möchte ich euch alle auf eine kleine Platzbegehung mitnehmen. 7 Jahrzehnte Rasengeschichte, komprimiert in weniger als 7 Stunden. So viel kann ich schon mal verraten.
Sehr gut, da freuen wir uns drauf.
Ja, es ist auch einfach so, wir wollen einfach das Internet ja sowieso mal knacken und mal gucken, wie viel die Podcast-Server hier so vertragen. Die ersten Jahrzehnte spare ich jetzt aber mal bewusst aus. Also, weil wir wollten ja ein bisschen kompakt auch mal sein und es dauert ja etwas, bis der Millerntor überhaupt Rasen lag. Erst ab 1925 gab es einen Rasenplatz. Zuvor wurde auf dem Untergrund gespielt, der halt da war. Tonsteine, Scherben sozusagen oder Granitsteine, Scherben. Fußballhosen reichten zum Glück oft übers Knie. Und als das Millerntor Anfang der 60er Jahre von seinem angestammten Platz bei der heutigen U-Bahn-Station umziehen musste, ne, bekanntlich wegen einer Gartenschau, da war das dann schon anders. Da war man also schon daran gewohnt, auf Rasen zu spielen. Und es ging natürlich prompt erstmal wieder was schief. Prachtvoll fiedernder Rasen hieß es damals, also als dann 1961 das Millerntor eröffnet wurde nach dem Umzug an den heutigen Standort. Hamburgs modernste Sportanlage war das angeblich und das Modell kann man bei uns im Kiezbeben auch sehen. Das wurde gegen Sofia halt eröffnet. Allerdings merkten Spieler wie Rolf Bergest schon bei diesem Eröffnungsspiel, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ich habe Rolf Bergest damals 2009 für das Jubiläumsbuch interviewt. Sorry wegen der schlechten Soundqualität, das war damals auch nicht für Audio gedacht, aber ich dachte, wir bauen ihn mal ein, weil ich es auch immer schön finde, Spieler wie Rolf Bergest dann nochmal kurz im O-Ton hören zu können. Und der meinte also:
Da war zu weich einfach. Da reißt man gleich die Hoden raus. Der war nicht richtig angeweckt, hat man sofort gemerkt. Das war wie auf dem Teppich. oder man riss ihn raus, ne, durch die Stollen. Da sagen wir ja aus, ich nicht wüsste.
Interessant, dass man da auch irgendwie mit Soden gearbeitet hat, die dann da auch rumrutschten. Es gibt spätere Fotos aus den 70er Jahren, wo also man auch wirklich sieht, dass wirklich auch Rasen gesät wurde. Das wird ja heute gar nicht mehr so gemacht. Ja, Problem dann halt war, ne, Eröffnung Juli sah immerhin noch schön aus, konnte man noch einigermaßen retten und festtreten, als eine Regenperiode Anfang Januar dann die tiefgefrorenen Plätze in Wasserpfützen und Schlammwüsten verwandelte, zeigte sich, dass ausgerechnet die bildhübsche neue Anlage des FC St. Pauli in jeder Beziehung anfällig gegen Wasser ist, so das Hamburger Echo. Ihr wisst es, glaube ich, auch schon, es wurde halt vergessen oder absichtlich eingespart, Bauherr war damals die Stadt, eine Drainage zur Entwässerung unter dem Rasen zu verlegen. Tja, nach einigem Hin und Her drohten die Spieler schließlich mit Streik. Heinz Deininger, der sich zum Beispiel schwer verletzte, kann ein Wörtchen davon reden und ein Liedchen davon singen. Im Juni 1962 lenkte die Stadt dann ein und St. Pauli spielte bis zur zweiten Einweihung des Mellantors dann im Hohe Luftstadion des SC Viktoria, um auf neuem Rasen dann am 10.11.63 6:0 gegen Wolfsburg zu gewinnen.
Nur eine ganz kleine Ergänzung. In dieser ganzen Saison 62-63 haben wir beim SC Viktoria gespielt, aber Anfang der Saison 63-64, also bis zu diesem Spiel im November, haben wir tatsächlich am Roten Baum gespielt. Gute, weil da war jetzt nämlich Platz, weil der HSV ja in der Bundesliga, die da ja begonnen hatte, in den Volkspark komplett umgezogen ist. Und deswegen hatten wir Platz, um am Roten Baum zu spielen.
Ja, das
die
passt ersten, doch.
Ich weiß nicht, 4 oder 5 Heimspiele in der Saison.
Das passt auch deshalb so gut, weil jetzt das wohl dunkelste Kapitel der Rasengeschichte des FC St. Pauli folgt. Dreckig bleiben bedeutet natürlich auch dreckige Geheimnisse aufdecken. Und ich glaube, das Folgende ist wirklich nicht so vielen Leuten bekannt. Es gibt aber dann sogar einen Kronzeugen dafür, den wir als Audiodatei euch gleich vorstellen. Es war nämlich so, wir machen einen kleinen Zeitsprung nach 1977, da ist ja der FC St. Pauli bekanntlich zum ersten Mal in die erste Bundesliga aufgestiegen, unter Aufwendung von den allerletzten Kröten, die man irgendwo auffinden konnte. Es wurden dann Spieler nicht nur wie Walter Frosch verpflichtet, sondern eben auch wie Gino Ferrin. Der kam damals von TB Berlin zum FC St. Pauli und ja, die Saison lief halt nicht so und es gilt allgemein als ein Grund dafür, dass man sehr, sehr oft am Volkspark, im Volkspark gespielt hat. Wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Interessant ist, dass Gino Ferrin nun im Interview, das wurde also auch damals fürs Jubiläumsbuch geführt, das hat Michael Pahl damals gemacht. Gino Ferrin sagt also in diesem Interview noch etwas anderes, dass potenziell höhere Zuschauereinnahmen wohl nicht der einzige Grund gewesen sind für die häufigen Umzüge ins Volksparkstadion in der Saison 1977-78.
Aber das war ja auch so ein großes Problem, was wir damals hatten. Da wurden wir Spieler oder als Mannschaft ja gefragt, wo die Spiele ausgetragen werden sollten. Und das hat der Verein damals also meiner Meinung nach einen riesen Fehler gemacht. Wir waren an sich am Millantor immer eine Macht. Da war es also ganz schwer, gegen uns zu gewinnen. Mhm. Und im Volksparkstadion hatten die anderen ja mehr Heimvorteil als wir. Wir kannten den Platz
nicht. Klar.
Also wir haben so als Spieler oder als Mannschaft die Entscheidung dann getroffen, weil wir gesagt haben, naja, Millantor, fürchterlicher Rasen und so weiter. Aber es hätte man von Vereinsseite einfach unterbinden sollen und sagen, wir spielen unsere Spieler am Millantor und fertig. Ne? Wir haben in der Saison, weiß jetzt nicht genau wie viele Spiele, aber alle, die wir am Millantor gemacht haben, die wurden nicht verloren.
Jetzt habe ich das richtig verstanden, dass Gino Ferrin gesagt hat, die Spieler haben sich dafür entschieden und der Verein hätte das gefälligst unterbinden sollen.
Genau.
Ja, das war
geil. Wer weiß, wie die Geschichte weitergegangen wäre. Ja. Wenn wir da nicht direkt wieder abgestiegen wären und vielleicht nicht den Lizenzentzug hätten, der ja vorhin schon Thema war.
Wer auch das nicht. Eine sehr, sehr interessante kontrafaktische Frage. Es dauerte dann eben bekanntlich sehr, sehr lange, bis der FC St. Pauli nach einem tiefen Ritt durch den Abgrund, von dem Christopher ja gerade so schön erzählt hat, dann wieder nach oben kam. Bekanntlich 1988. Und ich will es auch kurz halten, aber man muss einfach, ihr wisst es, ihr wollt es, ich will es, wir wollen es alle. Es gab da ja diesen Aufstieg 1988, auch den kann man bei uns im Museum schön sehen, unter Trainer Helmut Schulte mit Spielern unter anderem wie Jürgen Groner natürlich und im Tor eben Volker Ippich. Und dann gab es natürlich auch das von sehr, sehr vielen Seiten sehr, 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 sehr herbeigesehnte Spiel gegen Bayern. Das Punktspiel gegen Bayern in der ersten Bundesliga am 5. November 1988, das wurde dann tatsächlich live im Fernsehen übertragen, auch als erstes komplettes Bundesligaspiel. Und danach gab es dann also das legendäre Interview im aktuellen Sportstudio. Bernd Heller, der Journalist, hat natürlich gleich die wichtigen Fragen identifiziert und widmete sich dem, richtig, St. Pauli Underground sozusagen.
Stimmt denn das mit diesem Sturzacker mitten in der Stadt?
Ja, das haben wir vorhin schon angesprochen, mal kurz. Ja, also der Beste ist es ja sicher nicht, aber also Fußball spielen kann man drauf.
Und Sie können damit leben, ja. Kann man noch. Also ich meine, bei der Fußball-Bundesliga sollte man natürlich schon erwarten, dass da Spielbedingungen vorherrschen, die erstklassig sind.
Ja.
Sieht man das anders da bei Ihnen in Hamburg?
Nö, das sieht man sicher nicht anders, aber das ist nun halt unser Stadion. Wir sind in die erste Liga aufgestiegen und das ist unser Rasen. Und dann, wenn die zu uns kommen, dann müssen sie sich damit abfinden. Ganz einfach. Ne?
Gut, damit kann man leben. Vielleicht kriegen sie mal einen Rasenmäher geschenkt oder sowas. Eine Rasenwalze oder sowas.
Ja. Bernd Heller, auch einer der Großen seiner Zunft auf jeden Fall.
Aber er hat alles rausgekitzelt aus Folger, definitiv.
Das Spiel war ja auch insgesamt ein recht hitziges. Es flog Kleingeld, es ging 0-0 aus. Das war nicht unbedingt das, was der damalige Trainer Jupp Heynckes erwartet hat, und das war auch nichts, was Uli Hoeneß erwartet hatte. Und irgendwer, es ist gar nicht mehr so einfach auszumachen, wer genau das war, muss dann das mit den Rüben gesagt haben. Ich hätte es gerne, wie wir es eigentlich immer haben mit unseren Quellen, entweder in Stein gemeißelt, auf einer Tonscherbe oder auf Pergament. Ich muss zugeben, ich habe es nicht. Aber immerhin, das Fußballmagazin Rund hat jemanden interviewt, der mit den Rüben einiges zu tun hatte, und zwar Tattoo Theo. Den St. Pauli-Fans, den ganzkörpertätowierten St. Pauli-Fan, den viele aus den 80er Jahren auch noch kennen. Und der sagte dann, als Bayern München zu uns ans Millerntor kam, meinte Uli Hoeneß, dass man auf so einem Rübenacker nicht Fußball spielen kann. Ich fühlte mich in meiner Ehre als Fan und Hamburger verletzt. Was bildet er sich ein, dachte ich. Zum Rückspiel im Münchner Olympiastadion wollte Tattoo Theo, dann also Hoeneß, 10 Kisten Tattooer Rübchen überreichen. Und Theo weiter, da warteten schon 5 Ordner und haben mich festgehalten. Herr Hoeneß wünscht das nicht, hieß es. Die Rüben sollte ich wieder mitnehmen, dann haben mich 5 Polizisten abgeführt.
Ja, aber es sind, glaube ich, nicht Tattoo-Rübchen, sondern Teltor-Rübchen, aber egal.
Habe ich mir eben wurden die nicht Olaf Thon?
Aber tätowierte Rübchen vielleicht.
Ja. Wer weiß.
Ja. Aber wurden die nicht Olaf Thon dann vom Spiel überreicht?
Das war wiederum beim nächsten Spiel, in der Saison danach, beim Heimspiel am Millerntor wiederum, weil eben die Rüben ja nicht ins Olympiastadion rein durften, wurde dann hier Olaf Thon so eine Kiste Rüben hier überreicht. Und der Motto, hier, nehmen Sie doch endlich.
Ich imaginiere mir Uli Potowski, der das gemacht
ich
hat.
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war. Also, den Clip haben wir tatsächlich auch in der Ausstellung, ja. in diesem Klo-Container in der Mitte.
Ich gucke nochmal nach, ob es Uli Potowski war.
Egal.
Tja, verflixt. Was aus den Rüben geworden wurde oder daraus gekocht wurde, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber das war halt eben der Rübenkrieg. Kleiner Zeitsprung nochmal, wir bleiben aber erstklassig. Und ganz kurzer Switch ins Genre der ganz hohen Literatur. Literarische Rasenrezension des 1:1 am 2. Dezember 1995 gegen den Karlsruher SC. St. Pauli stand damals auf dem 12. Platz. Zitat. Das war kein Spielfeld, das war ein Kartoffelacker. Kein Wunder, dass das runde Leder sich da auf ganz eigene Wege begab und zu Recht nicht dem Willen der Kiezkicker folgte. Obwohl sie zumeist goldrichtig standen, hauten sie doch so manches Mal schlicht über den Ball hinweg. Im Schlusssatz dann noch ein Meisterstück der Bildjonglage, finde jedenfalls ich. Weiter Zitat. Alles in allem ein leistungsgerechtes Remis, doch das Abstiegsgespenst schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Millerntor. Wo es sich in ein Auto verwandelt, was danach noch Kaugummi kaut. Ganz hervorragend geschrieben, Benjamin von Stuckrad-Barre in der Taz, der damals also als Sportreporter reüssierte. Und was ich ein bisschen unglücklich finde an diesem, sagen wir mal, wahrscheinlich natürlich absichtlich übersteigerten, bildbrechenden Sensations-Rasenrezensionsstück ist, dass Stuckrad-Barre den Text tatsächlich dann auch noch in seinem Buch Remix abgedruckt hat. Also, so schnell geht's vom Kartoffelacker zwischen Buchdeckel. Ja, das Spiel ging übrigens 1-1 aus, falls ich das nicht erwähnt hatte. Also, nur wieder mal ein Beispiel dafür. Kartoffelacker, nicht unbedingt ein Grund dafür, ein Spiel zu verlieren. nochmal Sprung und jetzt endlich auch mal raus aus der ersten Liga. Das wird uns ja sonst doch ein bisschen zu erfolgreich. Da gab es ja doch noch so eine ganz besondere Geschichte und zwar im Jahr 2004. Inzwischen war man ja nun glücklich oder unglücklich in der dritten Liga angekommen. Da hat sich der Verein mal wieder etwas ausgedacht, was noch kein anderer sich ausgedacht hatte und wollte nun also Fans die Möglichkeit geben, Mitverantwortung für den Verein zu übernehmen, Zitat aus der offiziellen Pressemitteilung, und zwar wie? Jeder hat die Möglichkeit, für 35 Euro eine Saison lang die Patenschaft für 0,083 Quadratmeter vom heiligen Fußballrasen vom Millerntor zu übernehmen. 23 mal 38 Zentimeter. Der Rasen vom Millerntor ist ein haltenswertes Stück Fußballkultur, so Vereinspräsident Corny Dittmann. Deswegen geben wir unser Grün für eine Saison die vertrauensvollen Hände unserer Sympathisanten. Ja, welche Sympathisanten waren das denn wohl? Muss man schon sagen, es war wirklich ein unkonventionelles Angebot. Wer denn da wohl so darauf einging? Da gibt es ja möglicherweise auch Augenzeugen, wenn ich mich hier so umgucke.
Also ich sehe an diesem Tisch mindestens eine Person, die sich offensichtlich dafür entschieden hat, eine Rasenpatenschaft zu übernehmen.
Wie erkennst du denn diese Person?
Ja, also Thomas hat da was um den Hals hängen. Ich würde mal sagen, das ist ein Plastikkärtchen mit einem beeindruckenden holographischen Effekt.
Ja, darauf. Es sieht so aus, als wenn das Vereinswappen über einem Rasen schwebt. Ja, ja, tatsächlich. Ich habe es also gestern erst wirklich, als Christoph sozusagen darüber chattete, kann man sagen, über dieses Thema, was er dann so hier einbringt, dass ich tatsächlich auch noch diesen Rasenpaten, also ich bin auch Rasenpate geworden 2004, das wusste ich eigentlich gar nicht mehr so ganz genau.
Was ja auch ein Titel ist.
Wenn man so will, ja. Und ich habe da tatsächlich noch in meinem Keller das sogenannte Rasenpaten-Pack gefunden. Ein kleines Pappkästlein mit Werbung natürlich von Mobilcom, dem damaligen Sponsor. Und da drin ein persönliches...
öffnet das auch gerade.
Ne? Wir machen jetzt hier Unboxing live.
Das ist wirklich Unboxing. Pristine Condition, muss man sagen.
In diesen ein Anschreiben, persönlich mit meinem Namen, also offensichtlich war ich das wirklich. Herzlichen Glückwunsch und so weiter, bla. Dann eben dieses Kärtchen an einem Schlüsselband mit Mobilcom und FC St. Pauli. Auf der Rückseite dieses Rasenpatenpasses steht noch die genaue Gemarkungsnummer sozusagen, also welche Sode ich dann da wirklich erworben habe oder beziehungsweise die Patenschaft. Dann gibt es hier noch so ein bisschen Werbung und eine Rasenpaten-Urkunde, also richtig so mit Namen und Parzelle hieß es dann, genau. Mit Unterschrift von Corny Littmann, sieht fast sogar handschriftlich aus, könnte ich mir vorstellen. Und dann auch so ein Pin, den man sich hätte anstecken können an seinen Revers, auch mit diesem grünen Rasen und dem Wappen. Und noch schlimmer oder schöner, eine Tüte Rasensamen, die es dann, ihr hört es vielleicht, dazu gab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nach 20 Jahren diese Samen noch irgendwas bewirken, wenn man sie einpflanzt oder sät. Ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, es gibt jetzt genau einen Weg, das rauszufinden,
ja, Thomas. Ich habe aber keinen Garten.
Was ich auch sehr schön finde, ist, dass also dann auf einem der Dokumenten auch, also auf den Dokumenten werden generell auch die Wortspiele mitgenommen. Das finde ich immer sehr wichtig. Sensation, oder wie heißt nochmal? St. Pauli verkauft Gras.
Ja.
Yep, finde ich gut.
Kiez jubelt. FC St. Pauli verkauft Gras. Kiez genau.
Jubelt. Ja,
genau.
Ja, das ist es. Das sind die Gags, die wir brauchen.
Der Sommer 2004 wird als grüner Punkt in die Annalen der Vereinsgeschichte eingehen und so weiter. Und so
also es war wirklich schon auch ziemlich aufwendig gemacht. Man konnte dann das Rasenstück ja auch in einer Online-Applikation dann genau auswählen. Je nachdem, ob das jetzt weit vorn war oder nicht, das könnt ihr jetzt beurteilen, waren dann die 11 prominenten Rasenbotschafter, die dann die Idee ins Land tragen sollten. Diese sind Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Sport, so die Presseerklärung. Neben Günter Grass konnten Elton, Dirk Bach, Reinhold Beckmann, Holger Stanislaski, Josef Diepenbrock, Christa Sager, Manfred Schüller und Alfred Darboven gewonnen werden.
Günter Grass, versteht ihr? Grass.
Ja.
Günter Grass ist echt super. Vor allen Dingen kam dann auch noch im Spiegel, wurde es dann auch so wiedergegeben, da stand nicht in der offiziellen PM, der 11. Botschafterposten werde vom Fanladen St. Pauli übernommen. Was ein bisschen pikant ist, denn in der Berichterstattung zum Thema tauchen zumindest dort Ex-Waffen-SS-Mann Günter Grass und der Fanladen St. Pauli in einem Absatz zusammen auf. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Waffen-SS-Mitgliedschaft durch Günter Grass erst im August 2006 bekannt gemacht worden war.
Ja, dann ist ja gut.
Dann geht's.
Aber man gerät wirklich in Stutzen, wenn man diese Liste da liest. Die PR-Shots sind übrigens also aus der Sammlung liebenswert skurril, kann man sagen. Das sieht schon ziemlich schräg aus, wie insbesondere Albert Darboven in Anzug dann am Millerntor-Rasen steht. Und es wurden eigens vorbereitet dann so Tafeln, die alle halten. Meins und deins. Und dann gab es noch eine Tafel, auf der stand man dann. Es sieht ein bisschen aus, als hätte man die Leute angebaut auf dem Millerntor, weil die wachsen wie Bäume aus diesen grünen Dingern da.
Vor allem stehen die genau in so einem Rechteck, die genau diese Größe dieser Parzelle, und da passt man so mit Mühe überhaupt rein. Also
genau, fehlt ein bisschen der Wasserwerfer, der das Ganze
schräg aus, als wenn die da so einbetoniert sind im Rasen.
Ja, also einfach irgendwie eine interessante kleine Episode. Wie viel das dann gebracht hat, ist nicht so ganz klar. Die Zahlen der Rasenpaten wurden nicht so ganz offiziell verkündet. Es hieß dann aber später im November dann mal, es seien angeblich 2000. Und zwar hieß es das in dem Zusammenhang damit, dass man sogar den Elfmeterpunkt dann also nochmal extra kaufen konnte. Der wurde dann im November 2004 bei eBay versteigert. Und eine vielbeachtete Aktion, so damals der PR-Text in der Rubrik Stars und Charity. Es wurden nicht alle Ideen umgesetzt. Es gibt da noch ein Übersteiger-Interview mit dem damaligen Geschäftsführer Frank Fechner, der erzählte dann noch, wir planen auch Paten zu belohnen, wenn von ihrem Stück Rasen eine besondere Aktion ausging, sei es ein Tor oder eine Vorlage. Da kriegen die vielleicht eine Kiste Astra oder sowas. Es soll eine Webcam installiert werden, um das Rasenstück live zu besuchen. Da wird also auch im Laufe der Saison noch einiges an Ideen und Events umgesetzt. Thomas, hast du eine Astra-Kiste bekommen?
Wer soll das alles bezahlen?
Nein, vor allen Dingen, wie hätte man das 2004 überhaupt, also heute kann man das bestimmt genau ausmessen, auf welchem Rasenstück irgendwie ein Schuss abgefeuert wurde oder so, aber ich glaube nicht, dass das damals so hätte überhaupt gegangen, hätte möglich gewesen sein können.
Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht auch bei der einen oder anderen Kiste oder Astra dann auch fleißig gebrainstormt. Dabei kam auch die Aktion Trainerbank raus, bei der dann also auch die Rasenbank neben dem damaligen Trainer Andi Bergmann sitzen durften und sich angucken durften, was mit diesem Rasen dann gemacht wurde während des Spiels. Und dann gab es dann auch noch das sehr hübsch benannte Rasenstampfkommando. Das erinnere ich auch noch, dass dann tatsächlich vor manchen Spielen oder in der Halbzeitpause oder so dann wirklich so Leute dann rumliefen. Das wird ja auch jetzt tatsächlich manchmal noch gemacht, dass lose Rasenstücke ein bisschen wieder befestigt würden. Thomas, hast du mal Rasen gestampft?
Nein, also das würde ich noch erinnern. Nein. Also wie gesagt, ich wusste bis gestern eigentlich gar nicht mehr so richtig, dass das da überhaupt dabei war. Also ja, auch noch, man findet noch was in den Kellern immer doch. Also Aufruf an alle Menschen, guckt in eure Keller. Vielleicht findet ihr noch was aus der Vereinsgeschichte.
Allerdings. Thomas, eine Sache in seinem Fan-Dasein konsequent vermieden hat, dann offensichtlich diesen Rasen zu betreten.
Ja, das stimmt. Also da hält mal wirklich jemand das ein, was tatsächlich, sobald du auch nur auf 30 Meter Nähe zum Platz kommst, ruft von irgendwer immer jemand, dass du nicht auf den Platz gehen sollst.
Ich sage das dann ja auch immer bei den wenigen Stadionführungen, die ich hier nur wieder mache, dass das also natürlich nie dieser Rasen bitte zu betreten ist. Und ja.
Trag bei der nächsten Stadionführung bitte unbedingt deinen Rasenpatenpass.
Ja, genau. Ja,
und jetzt kannst du Leuten sogar sagen, nicht betreten, das ist der Pitch of the Year. Du hast aber was verpasst, denn schöne PR-Prosa hier nochmal. Bei dieser besonderen Form der Rasenpflege setzen 11 Rasenpaten in der Halbzeitpause ihren Fuß auf den heiligen Platz und sorgen für ein glattes Geläuf. Ja, das also tatsächlich die Rasenpatenaktion von 2004 hat den Verein nicht ganz so saniert wie die Pokalserie. Kurz danach, wie man weiß, 2005/06 spülte wertvolle Fernsehgelder in die Kassen, die dann ermöglichten, unter anderem die Stadionrekonstruktion zu beginnen. Man muss es einfach mal ganz kurz erwähnen, und ich mache es aber, glaube ich, nur mit zwei Zitaten. Wenn sich einer unserer Nationalspieler verletzt und wir deswegen nicht Weltmeister werden, sind Sie schuld. Bekanntlich Klaus Allofs bei der Begehung des gefrorenen Platzes 2006 vorm DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bremen am Millerntor zu Schiedsrichter Dr. Brich, der darauf nur trocken antwortete, Fußball ist ein Freiluftsport.
Und was ist passiert? Miro Klose hat sich verletzt.
Allerdings.
Ja. Sind wir deswegen Weltmeister geworden? Nee.
Tja. Nein, natürlich nicht.
Ja, also danke FC St. Pauli.
Ja, mit dieser Schuld müssen wir irgendwie leben. Das war 2006 und eben auch nochmal ein Indiz dafür, dass ziemlich lange das Klischee, je rumpeliger der Rasen, desto größer der Erfolg für den magischen FC eben hielt. Bei einer interessanten Geschichte 2009 war das nicht so. Es war der Skandal um die vergessene Rasenheizung, weil inzwischen hatten wir Geld, haben das Stadion rekonstruiert und haben dann also die obligate Rasenheizung tatsächlich eingebaut. Ja, nur dummerweise, als dann im Januar 2009 also ein Testspiel gegen Schalke angesagt worden war, wurde entweder vergessen oder aber aus finanziellen Gründen nicht berücksichtigt, dass man nun eine stromintensive Rasenheizung besitzt. Das Spiel, dafür waren dann also 9.000 Tickets schon verkauft worden. Mit 10.000 hatte der Verein wohl kalkuliert. Ja, und was geschah dann? Zitiere ich mal einen Medienbericht. Der FC St. Pauli hat sich bundesweit bis auf die Knochen blamiert. Am Mittwochnachmittag, weniger als 6 Stunden vor dem ursprünglich für 19 Uhr vorgesehenen Anpfiff des Testspiels gegen FC Schalke 04, sagte der Club vom Hamburger Kiez die Partie wegen Unbespielbarkeit des Platzes ab. Um 13 Uhr nach einer Platzbegehung von St. Paulis Sportchef Helmut Schulte und Schalkes Trainer Fried Rutten gab es die schlimme Gewissheit, Rutten war mit dem Zustand des Rasens ganz und gar nicht zufrieden. So wie der Platz aussieht, ist das Verletzungsrisiko für meine Spieler zu hoch. Ja, Platz zugefroren, es wurde anders als 2006 halt nicht gespielt. St. Paulis Ticketchef Thorsten Vierkant, damals Ticketchef, der auch für die Inbetriebnahme der Rasenheizung verantwortlich war. Thorsten Vierkant wies dann aber die Verantwortung für den Spielausfall von sich und meint selber, der Boden ist aufgetaut. Es liegt zwar etwas raureif und Frost auf dem Rasen, aber hier kann man ganz problemlos Fußball spielen, ganz normal Fußball spielen, steht hier wörtlich. Vermutlich kam Rutten das alles sehr gelegen, da er nur 12 gesunde Spieler zur Verfügung hat, sagte Vierkant. Also auch ein hübsches Pressescharmützel von irgendwie Cheftrainer der Gäste gegen Ticketchef und Rasenheizungsverantwortlichen. Ja, jedenfalls war es immer noch so, dass also sprichwörtlich, wenn man Rasen und Melanthor in einem Satz äußerte, es meistens nicht war, um zu sagen, was für ein hervorragendes Grün hier da ist. Das war 2011 in der ersten Bundesliga dann also auch noch so. Der FC St. Pauli spielte dann also gegen die ja gerne auch mal Fohlen genannten Leute von Borussia Mönchengladbach. Die Viva St. Pauli Stadionzeitung hat das dann so prompt zu einem Cover inspiriert, wo 2 galoppierende Pferde drauf waren. Und der Titel hieß dann Rivalen der Rennbahn. Das war damals noch so. Wir haben uns immer hingesetzt und irgendwelche lustigen oder weniger lustigen Titel überlegt. In diesem Fall gab es prompt einen zurück vom Hamburger Abendblatt. Denn man habe also dieses Rivalen der Rennbahn Cover da gemacht und 2 galoppierende Plätze seien da drauf. Aber der Titel hätte kaum treffender sein können, schreibt das Abendblatt. Der Platz am Millerntor sieht aus, als wäre dort wenige Tage vor dem Hamburger Stadtduell das deutsche Galoppderby ausgetragen worden. Ja. Da gab es nochmal lustige Presseschermütze mit der Stadionzeitung, aber, und das ist der Punkt, warum ich das erwähne, St. Pauli gewann das Spiel gegen Gladbach mit 3:1 und hatte um diese Zeit ohnehin einen Lauf. 2 Wochen zuvor war er auf der Galopper, Trab oder was auch immer Bahn gegen den 1. FC Köln nämlich auch schon ein 3:0 erzielt worden. Ja, und man war damit dann richtig in Form erst, weil 4 Tage nach dem Gladbach-Spiel folgte, na klar, welches Spiel?
Das Stadtderby.
In der Tat. Christopher beugte sich langsam nach vorne, um den Moment auszukosten.
War das nicht wegen irgendeinem Rasenproblem verlegt worden?
Eben. Es ist im Grunde genommen ist der Rasen einfach der Band, der tatsächlich alles verbindet und so also auch die vielen Geschichten hier. Bekanntlich 1:0 für St. Pauli nach einer Verschiebung, weil die lieben Freunde aus der Vorstadt es nicht geschafft haben, ihren Ersatzrasen rechtzeitig verlegt zu kriegen, weil es zu viel regnete. Oh Wunder, oh Wunder. Ja, also quasi 1:1. Da haben sie dann auch mal nicht an Regen gedacht. Wir erinnern uns an 61 bis 63, da war das ja auch am Millerntor mal ein Thema. Aber weil die Stadt es vermurkst hat, nicht der Verein. Wirklich interessant, wenn man das jetzt hier 2011 mal gehört hat mit dem Spiel dann auch. Und es wurde dann übrigens auch Charles Taki zum Beispiel zitiert im selben Artikel, den ich erwähnt habe. So schlimm wäre es ja nicht gewesen. Beide Mannschaften hätten sich damit irgendwie quasi zurechtfinden müssen. Haben wir uns gar nicht groß mit beschäftigt. Spielte man dann ja bekanntlich wieder eine Liga tiefer. Und war plötzlich viel anspruchsvoller. Das hatte ich tatsächlich fast vergessen. Da war es quasi kurz vorm Spielerstreik, nämlich in der 2. Bundesliga dann. Also 2011 nahmen die Spieler das ja einigermaßen sportlich, wie man, also jedenfalls machten sie kein großes Drama draus. Wie gerade gehört, Charles Taki hat das eher runtergespielt. Ich fand es sehr interessant, als man dann also abgestiegen war in der Saison 2011-12, 2. Bundesliga, klang das plötzlich ganz anders. Zitat Patrick Funk: Auf diesem Platz können wir unser Spiel nicht umsetzen. Zitat Marius Ebbers: Wenn die Leute diesen Platz tatsächlich für gut befunden haben, dann haben sie keine Ahnung. Und das wohlgemerkt nach einem, jawohl, mal wieder Sieg auf äußerst holprigen Geläuf gegen den Karlsruher SC am 12. März 2012. Also zumindest anekdotisch, kann der FC St. Pauli auf schlechten Platz oft gute Ergebnisse vorweisen. Es war einfach so, dass der Stadionbeauftragte Wolfgang Helbing und der bereits erwähnte Thorsten Vierkant zusammen mit Sportchef Helmut Schulte konferiert hätten und einem Vertreter der Garten- und Landschaftsbaufirma Schlatermund, was denn und ob denn nun neuer Rasen, und dann wurde gesagt, nee, 100.000 Euro haben wir jetzt gerade nicht über, machen wir jetzt mal nicht. Spieler, wie wir gerade gehört haben, ausgesprochen begeistert. Auch Urgesteine wie Fabian Boll äußerten sich nicht gerade positiv darüber. Ebbers hat auch Beispiele angeführt. Ne? Also ein neuer Rasen allein sei keine Garantie, aber alle hätten ja bei 1860 München auswärts oder auch im Training auf unserem Kunstrasenplatz gesehen, dass wir ganz gut Fußball spielen können. Und dann wurde tatsächlich das ungewöhnliche Angebot gemacht: Wir können den Rasen nicht selber abziehen, Zitat Marius Ebbers, und neu verlegen. Und in der Mannschaftskasse sind sicherlich keine 100.000 Euro. Aber wenn wir dadurch tatsächlich etwas dazu beitragen könnten, dass der Rasen gewechselt wird, würde sich jeder in der Mannschaft bereit erklären, einen gewissen Beitrag zu bezahlen.
Das ist Pauli.
Aber wirklich, das ist Solidarität. Die Headline war dann also tatsächlich, sagen Pauli-Spieler bieten sich als Rasenpaten an. Woher das Rasenpatenwort war, habt ihr ja vorhin gehört. Und das Präsidium um Stefan Orth ließ sich tatsächlich umstimmen. Ob aber auch Geld aus der Mannschaftskasse floss, das ist leider inzwischen in den Urgründen der Geschichte, glaube ich, verloren gegangen. Falls jemand da Stichhaltiges zu weiß, bitte sagen, Marius Ebbers, wenn du das hörst, ja, sag mal, wie viel ihr darüber getan habt, dass dann also dieser neue Rasen dann verlegt wurde. Mit dem Aufstieg dagegen endete die Saison trotzdem nicht. Immerhin aber mit einem sonnigen 5:0 gegen Paderborn und Platz 4. Ja, zack, und schon sind wir da. Schon sind wir also über den Pitch of the Year, der ja nur ganz, ganz kurz nach dieser brutalen Maulwurfsattacke gewonnen werden konnte für die Saison 22-23. Nicht aber, wie wir merken, 21-22, da war der Maulwurf Pauli dazwischen. Sind wir also im Meisterjahr 2023-24. Da fand das Thema Rasen natürlich auch statt, in Form von Platzsturm mit Rasensouvenirs. Niemand hier hat sich da irgendwie schuldig gemacht, so viel wir wissen.
Nein.
Und auch.
Ich glaube, mir hing so ein Rasenhalm noch an der Jacke.
Ja, gut.
Das sollte sie bei Stadionführung nicht passieren.
Das ist, glaube ich, entschuldbar.
Ein Stück dieses Rasens, das haben wir für das FC St. Pauli Museum gesichert und können es hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft zusammen mit dem Pitch of the Year Award unserer Greenkeeper und in der Tat dann auch der Schale, nicht unbedingt in einem einzigen Exhibit, aber in einem einzigen Museum zusammen ausstellen. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Wir können uns auf nicht viel verlassen, aber dass der Rasen wieder eingestampft wird von den Rasenpaten von 2004. Das ist dann die Aktion. 20 Jahre Rasenpatenschaft. Alle müssen ran.
Genau, so ist es. Apropos 20 Jahre, die 20-Jahres-Perspektive unseres Podcasts, denn wir möchten ja auch, dass wir also auch noch 2044 und so weiter gehört werden. Was das eben gerade hieß, war, dass vor ganz kurzem eben dann bekannt gegeben wurde, dass der Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler wahrscheinlich dann also bei Brighton in Zukunft trainieren wird und nicht etwa am Millerntor.
Aber immerhin könnte ich dann vielleicht meine Parzelle endlich mal besuchen. Das wäre ja auch eine
Idee. Geht das eigentlich noch? Das wäre eigentlich ziemlich cool, damit jetzt auf der Geschäftsstelle nabend. Ich würde gerne mal meine Rasenparzelle. Oder steht da irgendwo ein Enddatum?
Nee, das war wirklich für die Saison. Also hier steht da auch wirklich drauf, Saison 2004, 2005. Das ist wirklich
diese
auch.
Diese Füchse.
Ja.
So weit waren sie
also schon. Die Idee war wahrscheinlich, das jedes Jahr neu aufzulegen und jedes Jahr die Leute neu bezahlen zu lassen. Mhm. Vermute ich einfach mal.
Auch
denken, ja. Nur irgendwie ist das dann, ja.
Ich möchte abschließend einfach dazu sagen, dass ich keine Ahnung habe, was der Vorteil davon ist, außer dass man nochmal on top irgendwas bezahlt.
Ja, du kannst ja auch vom Mond Parzellen kaufen und Sterne.
Das war halt eine der vielen Versuche, den Verein zu sanieren, sag ich mal. Also
die Genossenschaftsanteile kaufst, darfst du ja auch nicht mitbestimmen hinterher.
Aber ich habe ja eine Stimme für irgendwas, aber ich kann ja sagen, hier ist ein Glas Millerntor-Luft.
Ja.
Für zu Hause.
Ja, aber das ist dann so, du hast was, was in der Hand, in dem Fall ja wirklich. Und du hast eine Urkunde, die du an die Wand hängen kannst und ein Zertifikat und hast so einen tollen Hologramm-Ding hier oder hast einfach nur ein Schlüsselband. Also da gibt es vieles. Wahnsinn, und kannst dir selber Rasen säen.
Und das werden wir tun. Das werden wir tun. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Wir werden den Rasen einpflanzen.
Aber du hast das, diese schöne Tüte einfach aufreißen und für immer zerstören.
Oh, Sammler.
Ja, es ist nicht so ganz einfach. Es ist jetzt also ein Ausstellungsstück, was vermutlich mehr wert ist als die Schale.
Ja, genau. Aber dann werde ich
wie viele von diesen Packs gibt das noch, die wirklich intakt sind?
Also das war wahrscheinlich
RasenpartInnen dieser Welt, meldet euch sehr gerne bei uns. Wer hat noch solche Packs? Wir glauben, es sind nicht viele. Ich würde fast wetten, dass Thomas einer von ganz wenigen ist, der das noch komplett hat.
Also,
das ist sehr gut möglich.
Wenn ihr nicht möchtet, dass wir demnächst Podcast-Luft verkaufen müssen in Gläsern, um diesen Podcast am Laufen zu halten, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns, das hier weiterzumachen, was wir machen. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, dann werdet doch Mitglied im Förderverein des FC St. Pauli Museums. Das geht schon ab 2 Euro im Monat und hat auch ganz viele Vorteile. Zum Beispiel, dass man tolle Newsletter bekommt. Und wenn euch das noch nicht reicht, dann kauft doch das 161 Jahre Sport am Millerntor Jubiläums-Shirt, das wir gemeinsam mit der Merchandise-Abteilung des FC St. Pauli kreiert und aufgelegt haben. Das bekommt ihr in den Fanshops des FC St. Pauli und natürlich im 1910shop.de, dem offiziellen Shop des FC St. Pauli Museums.
Genau. Dann sind wir, glaube ich, so langsam für erst zuerst nächstes Mal am Ende. Bis wir die nächsten Titel holen.
Wir machen jetzt Podcast-Pause, bis wir die nächsten Titel holen.
Vollstreckungstitel. Aber die skurrilen Geschichten, die Christoph eben erwähnte, die werden wir sicherlich noch reichlich haben. Nicht nur in der Zukunft, sondern auch gerade in der Vergangenheit. Insofern, Stoff wird uns aktuell nicht ausgehen, glaube ich.
Das glaube ich auch nicht.
Ich bin gespannt.
Insofern, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dann. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Das ist es. Nein. Baris, doch.